Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß.
Mit Stefan und Simon.
Wir können über Captain America reden.
Captain America? Nee, bitte nicht, Stefan. Nicht jetzt so anfangen. Kino. Wie, du warst da im Kino?
Oh, war der gut?
Nee, leider nicht.
Ach, schade. Geil. Wir müssen ja, auch nicht drüber reden.
Ja, war okay, ne, aber mehr auch nicht. Dafür, dass das ja wirklich so einer der ersten Filme war, wo man denkt, da kommt, ne, seitdem Bob Iger wieder zurück ist, dass man da, der wurde ja, glaube ich, auch recht viel nachgedreht.
Oh. Wir werden ja noch zum Filmpodcast, ne?
Ja,
dafür, aber ich muss ja sagen, ich oute mich ja auch als, ich will nicht sagen, Anti-Marvel. Fan, aber ich finde Marvel sowas von uninteressant und langweilig, dass sie mich überhaupt nie zu irgendeiner Zeitpunkt wirklich angesprochen hat.
Ja, bist du ein kleiner Rebell, ne? Generell.
Da, gegen Franchises häufig, ja. Aber ich möchte trotzdem, ich will ja nicht immer was Negatives sagen, ich möchte trotzdem einen Filmtipp heute wieder mitgeben, Stefan.
Von Marvel?
Nee, nicht von Marvel, auch ganz anderes Genre. Und zwar einen südkoreanischen Film. Und zwar heißt der Taxi Driver. Also nicht Taxi Driver, der Taxi Driver, den jeder kennt, sondern Taxi Driver. Und da geht es um die koreanische Militärdiktatur und die Studentenaufstände darum herum. Und es ist tatsächlich ein Stück deutsche Geschichte drin, denn ein deutscher Journalist ist nämlich dann in die Region gereist und mit Hilfe von einem Taxifahrer versucht er eben die ersten Live-Bilder oder die ersten Bilder von diesen Aufständen einzufangen, weil es eben in der Welt überhaupt gar nicht populär und auch in Korea überhaupt gar nicht populär ist, dass es das überhaupt gibt, weil es total unter Verschluss gehalten wird. Die ganze Stadt ist abgeriegelt und es geht eben um diesen Journalisten, der von den Öffentlich-Rechtlichen kommt und versucht, da quasi ja, hineinzukommen. Es geht auch um die Beziehung so zwischen diesem Taxifahrer, der eigentlich quasi die schnelle Mark wittert und so. Und es ist unfassbar gut inszeniert. Also da würde mich auch echt eure Meinung interessieren. Das ist so ein Film, den kennt keiner leider, obwohl er irgendwie auch zur deutschen Geschichte dann so ein bisschen gehört. Der
Hört
ist unfassbar
aber auch
gut
nach
gemacht.
Schwerer Kost an.
Mhm. Ist schwere Kost, definitiv. Mhm. Jetzt nichts für den, für den leichten Abend mit deiner Frau, aber du bist ja auch jemand, der mag auch gute Filme und das ist einer. Das ist einer meiner liebsten Filme. Also ich würde ihn sogar auf Platz... Ach, ist er vielleicht, also er ist auf jeden Fall Top 4, Top 5 bei mir. Ich finde den absolut genial.
Ja, ich bin ja oft, also früher habe ich ja explizit Filme ohne Happy End gesucht. Also das überrascht mich, liebes Ende vom Film. Ja, kein Hollywood-Standard.
Ja, aber
Standard
wenn du weißt, dass es da, ein schlechtes Ende ist, ist ja auch nicht mehr so gut.
Nein. Also ich... Das natürlich.
Ich hatte es danach gedürstet,
aber
meinst du?
Ich hatte es danach richtig gedürstet, so möglichst unerwartbares Ende. Die üblichen Verdächtigen war auch ganz lange
auch
Zeit.
Auch ein sehr guter
ein
Film.
Ein großer Liebling von mir, aber mittlerweile durch, ich weiß nicht, ob es der Arbeitsalltag, der Family-Alltag ist, freue ich mich einfach über gute Laune-Unterhaltung. Also mittlerweile ist zum Beispiel auch Ted Lasso, finde ich, eine der besten Serien überhaupt.
Aber denke, die ist ja wohl auch nicht nur immer leichte Kost, ne? Die hat nämlich genau den richtigen Hang.
Richtig, und das gibt ja die nötige Tiefe. Seriosität, aber es ist trotzdem halt schön verpackt in dieser schönen, positiven Welt mit dem naiven Ted Lasso hervorragend.
Das ist eine der besten Serien überhaupt, finde ich. Also ich liebe das.
Ich finde die dritte Staffel leider nicht so stark wie die anderen beiden.
Doch, ich finde sie alle cool. Und ich habe mir tatsächlich extra zu Weihnachten nochmal die Weihnachtsfolge angeguckt. Es gibt ja eine Weihnachtsfolge und die ist so sensationell. Die müsste ich mir dann einfach nochmal reinziehen. Da habe ich kurz überlegt, ob ich sie komplett nochmal gucke. Hab's dann aber doch nicht gemacht.
Ja. Die Charaktere sind aber auch
einfach ja, so unfassbar. Gut, ne?
Die
ja.
sind so gut. Die AFC Richmond Trainingsjacke hängt hier um die Ecke.
Echt geil. Ja, ist doch schön, wenn man sich auch abseits des Brettspiels einig ist. Aber ich habe tatsächlich am Wochenende, glaube ich, verrate nicht zu viel, weil in der nächsten Gespielt-Folge wird es Thema, aber ich hatte hier ein wunderbares Brettspiel-Wochenende, sondern wir haben uns eigentlich nur für den Samstag versammelt, unfassbar tolle Spiele gespielt. Auch unter anderem übrigens, Stefan, eine superschöne Battlestar Galactica-Runde mal wieder.
Juhu!
Ja, Grüße gehen an dich raus. Um Gottes Willen. Das war wirklich fantastisch.
Ihr müsst euch so gelangweilt haben.
Und wir haben zwei Immersionskracher gespielt, nämlich Nightmare, das Thriller-Spiel und Alice is Missing. Und gerade letzteres, Alice is Missing, weiß nicht, du hast es noch nicht gespielt, Michael, ne?
Nein, noch nicht, nee.
Also, ich muss sagen, dass bis hebst zur Sekunde
auf,
jetzt. Nee, ich sag hebst nur, ich bin froh, dass ich jetzt noch nicht darüber sprechen muss. Wir haben es ja gestern Abend erst gespielt und es halt immer noch nach in meinem Kopf. Es halt die ganze Zeit in meinem Kopf nach.
Das ist das, was man so allgemein hört.
Das ist eine der krassesten Brettspielerfahrungen, die ich bisher gemacht habe, würde ich sagen. Mehr dazu hört ihr dann am Freitag, aber ja,
interessant. So viel zu schwere Kost.
Ja. Aber auch in puncto Innovation und Immersion ist das Spiel einfach eine absolute 10 von 10, muss ich sagen.
Wow. Also, zu wie viel habt ihr es gespielt?
Genau zu fünft, ne, genau wie man es machen sollte. Wir haben uns auch extra nur dafür eigentlich verabredet und den Rest dann drumherum irgendwie gesponnen. Und es hat auch nicht, kann man auch jetzt schon mal sagen, auch nicht allen in der Gruppe gleich gut gefallen. Das hatte sicherlich auch seine Gründe, aber zumindest waren alle am Ende den Tränen nah, würde ich sagen. Und das nicht mal, weil man irgendwie, nee, weil das Spiel es einfach gut macht. Also das ist wirklich genial. Mehr dazu dann in der nächsten Folge, aber ja, da haben wir natürlich uns nicht so viele Regeln angeschaut. Michael, schön, dass du wieder bei uns bist, der Michael von Million Board Games, ein hoch angesehener Gast bei uns im Podcast. Ihr kennt ihn natürlich alle schon, wir müssen ihn nicht mal groß vorstellen.
Vielen lieben Dank, dass ich wieder dabei sein darf.
Ja,
ich
sehr mich gerne.
Weil wir und höre euch auch gerne, also das ist schon, ihr macht das ganz toll, wirklich super.
Dankeschön. Wir haben uns überlegt, wenn es ein Thema gibt, wo der Michael sicherlich eine große Expertise hat im Bereich Themenfolgen, dann ist es mit 100% Regelerklärung. Weil, das muss man ja dazu sagen, du hast ja auf deinem Kanal auch einige Regelerklärungen hochgeladen und auch von sehr komplizierten Spielen. Ich glaube, Arche Nova ist dabei und
ja.
Von Giants daher,
Journey war dabei.
Du hast gesagt, du brauchst stundenlang, um das vorzubereiten und da hast du natürlich nochmal einen ganz anderen Blick darauf. Ich glaube, der Stefan und ich sind auch ganz unterschiedlich, wie wir an Regeln herangehen und da dachten wir haben hier so eine wunderbare Runde, wo wir einfach mal auch darüber reden wollen. Was ist eigentlich mit den Regeln? Wie kommen wir damit zurecht? Lassen wir uns vielleicht auch Spiele lieber erklären? Können wir gut erklären? Das ist vielleicht auch eine gute Einstiegsfrage, weil ich weiß nicht, ob Stefan sich da gut einschätzen kann. Was würdest du sagen, Stefan? Kannst du gut erklären?
Das ist eine Fangfrage.
Wieso?
Wenn du Leute danach fragst, ob sie irgendwas gut können, das ist immer gefährlich.
Ja, ja. Ich will dich natürlich jetzt in diesem Ungewissen lassen, aber...
Ich hoffe.
Also ich glaube, ich habe dir schon mehrere Male gesagt, was ich von deinen Regelerklärungen halte.
Ja, das war ja immer positiv, glaube ich.
Ja, der arme Stimme jetzt so hier.
Ja, das stimmt schon. Um da vielleicht mal reinzusprechen, also ich... das Gegenteil nervt mich ja selber extremst, nämlich nicht gute Regelerklärungen. Und was ich das Allerschlimmste finde, ist, sich die Regeln gemeinschaftlich irgendwie zu erarbeiten. Und dabei rede ich jetzt nicht von einem Familienspiel. Und ich konnte das bisher immer so gut wie möglich vermeiden. Aber hin und wieder wurde ich Opfer eines solchen. Damals noch, glaube ich, bei Thomas einmal. Und wo man dann am Tisch anfängt, die ganze Zeit nachzulesen, also bei komplexen Spielen und es entsteht kein Spielfluss und so weiter, das finde ich ganz schrecklich. Ja. Ne? Also da habe ich schon null Bock und denke, okay, gut,
sollen wir also das du meinst, du gehst aktiv dahin, du hast dich für ein Spiel verabredet und die Regeln sind noch nicht drauf.
Genau, richtig. So, also das ist für mich der Tod. Dann hätte ich das vorher gewusst, ich wäre nicht dabei gewesen.
Also ja. Ich würde sagen, mit mehr als zwei Personen ist es auf jeden Fall der Tod. Ich finde, zu zweit geht es immer noch so einigermaßen. Hm. Also wenn ich mit meiner Frau zusammen eben halt ein Spiel komplett neu erlerne, dann kriegen wir das ganz gut hin. Aber meistens wechseln wir uns auch ab beim Vorlesen. Also das ist sonst einfach zu langweilig für den anderen. Und man kann sich dann die Bilder auch nochmal ein bisschen besser einprägen. Bilder sind immer ganz wichtig so in den Anleitungen. Und wenn dann jeder einen kurzen Blick in die Anleitung geworfen hat und man sich dann immer wieder abwechselt. Also uns hilft das, macht dann auch Spaß. Es dauert aber auch natürlich doppelt so lange. Ne? Also das ist ganz klar,
wenn sich gar kein Ausdruck
vorbereitet hat.
Das ist ein Vielfaches.
Mhm. Ja. Aber das ist ein guter Punkt, wo du sagst, zu zweit ist das manchmal okay. Ne? Simon, wir haben uns ja auch Seti quasi on the fly
beigebracht. Das war voll in Ordnung, ja. Das war
aber selbst
voll
da
in
haben
Ordnung.
Wir ein Video gemeinschaftlich erst geguckt. Ne? Selbst
ja.
Da haben wir erst das YouTube-Video angeguckt. Und wenn du das zu zweit hast, beide ne, Ahnung von Spielen und sich dann, okay, schnell, wir gucken hier, bringen uns das gemeinschaftlich bei, dann kann die Aktivität als solche natürlich okay sein.
Hm. Ja, also ich hake da auch gerne ein. Ich mache das ja zu Hause auch so wie Michael. Denn ich kann der Simone das nicht mehr zumuten, dass ich sage, komm, wir spielen morgen das Spiel, eigne dir das mal an, weil ich bin nicht derjenige, der die, kommen wir gleich wahrscheinlich zu, ich bin nicht derjenige, der die Regeln alleine durchforstet. Das geht in der Masse nicht mehr, wie wir spielen. Das geht nicht. Und das möchte ich auch niemandem zumuten. Und so ist es dann effektiv so, dass wir uns dafür sehr viel Zeit nehmen. Und am Wochenende zum Beispiel haben wir auch Lisboa gelernt. Und da weißt du, okay, du hast eine lange Anleitung und du nimmst dir jetzt 2-2,5 Stunden Zeit, um alles in Ruhe aufzubauen, um die Anleitung zu nehmen und um die komplett einmal durchzuarbeiten. Und auch mit der Erwartung, in der ersten Partie wird es wahrscheinlich noch Rückfragen geben oder es wird erst nach der Hälfte des Spiels überhaupt klar werden, wie das alles funktioniert. Aber das muss ich in Kauf nehmen, weil es einfach so geworden ist. Wenn ich zum Brettspieltreff gehe, dann erwarte ich schon eine gute Erklärung zu bekommen. Ja. Und möchte auch gerne selber gut erklären, aber ich finde das gar nicht so einfach. Also ich kann ja von mir sagen, ich bin nicht gut in Regelerklärungen. Zumindest in vielen Fällen. So reflektiert muss ich sein. Es gibt Spiele, die kann ich super erklären. Das sind meistens Spiele, die habe ich dann entweder schon mehrfach erklärt oder wirklich rauf und runter gespielt. Als Beispiel jetzt Mindbug habe ich so häufig erklärt, dass kann ich aus dem Stegreif wirklich super in der aller Kürze erklären. Mhm. Nächste Woche beim Spiel oder diese Woche beim Spieletreff werde ich Seti auf den Tisch bringen. Das habe ich jetzt auch schon 7-8 Mal gespielt. Auch da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die Regeln ganz gut erklären kann. Aber wenn ich ein Spiel nur 1-2 Mal vorher gespielt habe, dann merke ich selber, dass mir das schon sehr schwer fällt. Und das tut mir dann auch immer leid. Die, zum Glück finden es die anderen dann ja auch immer nicht so schlimm, weil man ist ja trotzdem irgendwie dankbar, dass man zumindest die Regeln erklärt bekommt, auch wenn es hakelt. Aber dennoch würde ich mich da so einschätzen, dass ich das nicht so vorbereite wie Stefan beispielsweise, weil ich erinnere mich, wir haben uns ja damals beim Spieletreff kennengelernt und man hat sich dann auch aktiv bei Stefans Spiel eingetragen, weil man wusste, da kriegt man jetzt eine 1A-Regelerklärung, also wirklich wie so eine Art, ich will jetzt nicht sagen einen Vortrag, aber du hast dich schon immer sehr, sehr stark drauf vorbereitet und wirklich immer hervorragende Regelerklärungen gemacht.
Und vor allem bei Spielen halt, die ich selber auch zum ersten Mal dann spiele.
Ja, und ne? Das fand ich also nämlich immer sehr bewundernswert bei dir. Ne? Also du hast die Spiele selber nicht gespielt, aber hast die es so intensiv drauf gebracht, dass du es wirklich so erklären konntest, wie ich nach 6-7 Malen dann.
Und da ist ja aber meine Empfehlung immer zweierlei. Zu Hause einmal aufbauen und einfach gegen sich selber eine Probepartie spielen. Ne? Das ist eigentlich der Clou des Ganzen, dass du, es müssen noch nicht mal bis zum Ende sein, aber und selbst wenn es kein, also gar kein, im besten Fall ja auch nicht den Solo-Modus, sondern wirklich mit 2-3 oder was auch immer das Spiel vorgesehen hat, sich da so ein bisschen durchfuchsen und da kommen ja dann nochmal auch Fragen auf. Wenn du dazu aber noch YouTube-Videos hast. Und da sind wir vielleicht nochmal bei einem ganz anderen Punkt, dass ich ja generell sagen würde, dass YouTube und Regelerklärungen mittlerweile ein relativ großer Segen sind. Also es gibt ja, also ich
Danke dir, Michael.
Genau das, ne? Also da ist ja, also Rodney Smith, auch danke an dich, ne?
Es gibt genügend, super, auch zum Beispiel ein Geno Solo, der für Too Many Bones, für jeden Charakter ein wunderbares Video herausgebracht hat. Also, es gibt so viele tolle Kanäle, die das ab und zu machen und ich bin da immer sehr, sehr dankbar
dazu. Es wird auch von der Qualität her wirklich immer, immer besser. Ja. Also das muss man auch sagen. Es geht jetzt mittlerweile wirklich, gehen die meisten auch davon weg, einfach nur von oben One-Shot zu filmen und zu sagen, ich erkläre das jetzt mal so ein bisschen, weil dabei entstehen einfach so viele Fehler, so viele Sachen, die nicht gut oder nicht vollständig erklärt werden und so weiter und so fort. Und da merkt man immer mehr, die Leute fangen an, das zu schneiden, das ein bisschen konzeptioneller zu machen. Und nicht einfach nur diesen One-Shot dann, wo du dann so ein 2-Stunden-Video, also manchmal dauert dann ja das Video auch länger, als eigentlich die Erklärung notwendig wäre, dass das dabei rauskommt, das machen eigentlich die wenigsten, das wird immer besser. Und bei mir ist es halt so, ich mache das wirklich, dass ich Skripte vorweg schreibe, ich brauche, wie gesagt, für so eine Regelerklärungsvideos, wie so jetzt so von der Komplexität her, wie Darwin's Journey oder wie Arche Nova, da brauche ich 40 Stunden Produktionszeit. Ne? Das ist einfach
40
so.
40 Stunden?
Ja,
krass. 4-0.
4-0, ja, das ist so. Also das ergibt nachher auch ein Skript von ungefähr 13 DIN A4 Seiten. Das war so ungefähr die Hausnummer bei den beiden. Dann ist es ja so, ich mache das auch absichtlich so, dass ich die Texte nicht so formuliere, wie sie in der Anleitung stehen. Denn das ist ja auch ein Problem des Copyrights an der Stelle. Das ist ja wie ein Buch, ne? Also das Regelwerk ist wie ein Buch. Du darfst das nicht einfach so kopieren oder da ein Hörbuch draus machen. Da brauchst du also absolut die Genehmigung des Urhebers.
Aber das sagt doch keiner das alles, was,
oder? Wahrscheinlich nicht. Es ist ja dann doch auch gute Werbung für die Spiele. Yes. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da auch einen riesen Spaß dran, das
zu schreiben,
weil ich den Anspruch habe, es dann doch besser zu erklären, als es in den Regeln passiert. Und man muss auch dazu sagen, dass eine reine Hörbuchproduktion wäre nicht so effektiv wie das, was ich dann letztendlich umgeschrieben habe, genauso wie das Erklären in einem Video völlig anders funktioniert als das am Tisch. Ja, so ähnlich kann man sich das auch vorstellen. Also es ist ein Unterschied, liest du die Anleitung, bekommst du ein Video geliefert oder erklärst du live? Das sind drei völlig verschiedene Dinge.
Würdest du denn sagen, du kannst gut erklären, wenn du jetzt zu einem Brettspieltreff gehst und nicht die 40 Stunden Zeit hast?
Boah, ist eine schwierige Frage. Also
Ist eine interessante Frage.
Ja,
ist es ein Zeitfaktor für dich nachher? Oder ist das so ein Ding, wo du sagst, das liegt mir sowieso, es liegt auf der Hand?
Ich sag mal so, wenn ich das Spiel schon einmal erklärt habe, dann funktioniert es auch beim zweiten Mal und meist sogar noch besser, weil ich sehr viel Feedback aufnehme, Körpersprache aufnehme, Leute dann lese, so, ah, okay, das hast du jetzt nicht gut erklärt, der guckt gerade und runzelt die Stirn oder so. Und mit diesem Feedback, das ich da beim ersten Mal bekomme, wird es dann beim zweiten Mal meist besser. Und beim ersten Mal kann es auch noch mal ein bisschen in die Hose gehen, aber ich glaube, also meine Frau sagt, ich bin ein ganz guter Erklärer, also von daher, ja.
Aber das heißt, du kannst den ZuhörerInnen ja auch Mut machen und sagen, hier, wenn euch solche Fauxpas passieren, ne, also es gibt's irgendwie immer, finde ich auch, wenn du das allererste Mal erklärst, finde ich, hast du doch immer Rückfragen, wo du weißt, okay, ich habe das Spiel schon zweimal gespielt, aber diesen Fall habe ich natürlich jetzt nicht im Kopf.
Na klar.
Und beim nächsten Mal bist du natürlich auf diese Frage vorbereitet.
Ja,
ich finde, das gehört auch dazu. Das ist auch vollkommen normal. Und ich glaube auch jeder, der viel spielt, weiß auch, dass das normal ist. Ne? Da sollte man sich aber auch vielleicht nicht zu sehr schämen. Und ich finde, man darf auch ruhig Mut machen und sagen, Leute, man darf auch es einfach mal probieren. Und wenn es nicht optimal läuft, so what, macht's beim nächsten Mal einfach besser. Und vor allen Dingen ist es immer noch besser, als sich dann diese Regeln selber vielleicht durchzulesen.
Was präferiert ihr bei einem komplexen Spiel, sagen wir mal 3,0 und höher?
Ja.
YouTube-Video oder Regelheft?
Kombination aus beiden bei mir. Also schaue mir gerne einfach für den ersten Überblick ein Video an. Das kann dann auch ein schlechtes sein, das ist mir dann egal. Weil meistens will ich es dann doch nochmal ganz genau wissen und gucke mir dann das Regelheft nochmal an. Aber so eine Kombination aus beiden finde ich super. Erst das Video.
Ja, habe ich auch so.
Ich finde das auch total spannend. Also ich gehe damit auch relativ offen um. Ich habe auch ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Also mir fällt das auch wirklich schwer, lange diesen Regeln zu lauschen. Und mir fällt das wirklich häufig sehr leicht, wenn ich vorher so einen allgemeinen Abriss habe. Ich brauche nicht jeden Zug einzeln in einem Video erklärt haben. Das ist mir meist dann auch zu intensiv, weil wenn ich mir dann, ich sag mal, 50 Minuten Video anschaue, ich mich dann nochmal 3 Stunden oder 2 Stunden hinsetze, um dieses Spiel zu lernen, das ist vom Zeitinvest einfach, also da muss das Spiel auch so ein Kracher sein, dass ich das wirklich einige Male spiele, dass sich das rentiert. Aber alleine nur so einen kleinen Überblick zu haben, hier, das ist der Bereich für die Aktion, das Bereich für die, so dass ich visuell schon beim Zuhören der Regeln weiß, okay, da muss ich drauf achten oder ich weiß sofort, es wird gerade der Bereich erklärt und ich weiß sofort, okay, ich muss da gerade hingucken. Du hattest, glaube ich, auch eben Fotos oder Abbildungen erwähnt, Michael. Ich finde das auch total wichtig. Mhm. Es gab auch viele Spiele und da muss man die Anleitung dann auch positiv hervorheben, die sehr viel damit gemacht haben und wo ich mir dann zum Beispiel auf mein Tablet eine zweite Anleitung draufgezogen habe, um quasi währenddessen noch weiterhin mitzulesen. Mhm. Also quasi meine Freundin hat dann quasi die Regeln so ein bisschen zusammengefasst vorgelesen, also vielleicht auch Abschnitte ein bisschen übersprungen, dann das zusammengefasst und ich konnte aber dann genau sehen anhand der Bilder, wo das passiert. Und trotzdem finde ich es auch super wichtig, was der Stefan gesagt hat, das Spiel aufzubauen. Ich finde, das ist das Allerwichtigste zum Regeln lernen. Deshalb finde ich es nur mit Videos zu lernen auch sehr schwierig. Also ich habe noch nie ein Spiel gelernt, nur indem ich die Videos gesehen habe, sondern ich überfliege zumindest immer nachher nochmal die Anleitung, weil ich eben diesen Kontext brauche, dieses haptische, okay, ich baue alles auf. Und am besten ist eigentlich, du baust alles auf und dann beschäftigst du dich mit dem Spiel. Und das hilft auch ungemein, muss ich sagen, um sich
Regeln anzueignen. Das ist ein guter Punkt. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es oftmals so, dass wir tatsächlich erst das Spiel aufbauen, uns mit dem Material kurz auseinandersetzen und dann gucken wir uns das Video an. Und ich glaube, das ist eine perfekte Kombination.
Ja, bei uns klappt das nicht, weil Simone möchte nicht so gerne die Videos sehen. Das nervt sie dann noch zusätzlich, weil sie ja die Anleitung noch lesen muss. Ich mache das da meist, ich gucke mir am Abend vorher irgendwie noch vorm Zu-Bett-Gehen nochmal so eine kleine Zusammenfassung an. Dann weiß ich schon mal ungefähr, was kommt. Und am nächsten Tag bauen wir es dann auf und dann, ja, Simone ist auch schon dran gewöhnt, so wie ich bei Regelerklärungen dann bin. Ich schweife dann auch mal ab, weil ich muss ehrlich sagen, 2 Stunden Regelerklärungen sind auch schon sehr hart. Vielleicht sollten wir auch häufiger beim Lesen abwechseln. Dann nehme ich deinen Tipp auch mal mit, Michael. gerade bei englischen Anleitungen würde es mir, glaube ich, noch mal schwerer fallen, das jetzt auf Englisch noch mal dem anderen weiterzugeben. Deshalb, weil wir auch viel Englisch spielen, versucht Simone es dann auch on the fly direkt quasi zu übersetzen. Also auch wirklich, ich würde auch sagen, Simone kann das auch wirklich sehr, sehr gut. Und da bin ich auch sehr dankbar. Aber es ist halt wirklich was anderes, ob du das Spiel schon mal gespielt hast oder nicht. Mhm. Weil man merkt dann ja auch die Verzweiflung vom anderen, wenn man zusammen lernt, oh, jetzt hat er das auch nicht verstanden, ich weiß es auch nicht. Ja, dann okay. Mhm. Hilfsmittel. Was macht ihr, wenn ihr die Regeln nicht versteht? Oder Stefan, noch ein Punkt dazu.
Ja. Noch einfach zu den Videos. Ich finde das immer oft sehr hilfreich, auch die einfach mit erhöhter Geschwindigkeit zu gucken, ne? Weil du ja viel schneller das wahrnehmen kannst. Nicht bei jedem Spiel, nicht immer. Aber gerade wenn du sagst, ich nehme einmal schnell, möchte einmal schnell die Regeln aufnehmen, um mich dann danach intensiver mit der Anleitung zu beschäftigen, ne, gibt es bei YouTube ja immer da das Zahnrad, wo man dann die Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen kann. Das finde ich dann oft sehr hilfreich. Und bei mir ist das ja tatsächlich so, dass ich, um Simons Vielspiele zu kompensieren, muss ich ja immer gut auswählen bei den Spielen, mangels der Zeit, und schaue mir da tatsächlich auch oft Regelvideos an
vom
von
Kaufen,
Spielen,
ne?
Die ich noch vorm Kauf, die ich noch gar nicht habe, was dann oft dazu führt, dass ich Regeln von Spielen kenne, die ich gar nicht besitze, um daran anhand dessen halt zu entscheiden, möchte ich das kaufen oder nicht.
Also den Ehrgeiz, den ich bei meinen Videos allerdings habe, ist tatsächlich, es so zu machen, dass du hinterher nicht mehr die Anleitung lesen musst. Also, dass das Ding so vollständig, so gründlich, so gut mit Beispielen erklärt ist, dass du es nicht mehr brauchst. Und ich meine, klar ist das ein hoher Anspruch, aber ich habe tatsächlich auch das Feedback von einigen bekommen mittlerweile in den Kommentaren oder per E-Mail oder so, dass denen das tatsächlich auch so ging. Die haben gesagt, boah, ja, nee, also Anleitung haben wir nicht mehr gebraucht, nur für so ganz kleine Details, ne, wie das halt so ist. Aber das hat man ja eigentlich fast immer. Das lässt sich nicht vermeiden. Ne?
Ich glaube, der Unterschied ist, musst du es danach auch nochmal selber erklären, weil ich finde, dann ist es nochmal wichtiger, auch zu wissen, wo was in der Anleitung steht.
Ja.
Ich würde aber auch trotzdem sagen, es gibt wenig Kanäle, wo das wirklich funktioniert.
Ne? Also absolut.
Ich nenne da auch gerne deinen Kollegen Michael Will Spielen. Der macht auch wunderbare Regelerklärvideos. Gerade zu The Thing. Ich sag mal, ich habe das Spiel selber vorher gespielt und auch selber die Anleitung nochmal gelesen beziehungsweise on the fly gelernt und danach nochmal das Video geguckt und erst mit dem Video habe ich das Spiel richtig verstanden. Also Props gehen nicht raus an diese Anleitung. Aber das sind, würde ich sagen, trotzdem Ausnahmen. Also häufig habe ich das Gefühl, dass schon irgendwie an manchen Stellen zu wenig in die Tiefe gegangen wird, wenn du nur das Video schaust. Ich glaube auch nicht, dass jeder 40 Stunden in die Erklärvideos rein investiert.
Nein,
das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Das macht Michael Will mit Sicherheit auch nicht. Ich finde den auch ganz toll, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, der macht das super. Dafür, dass er mit Sicherheit nicht so viel Aufwand da reinsteckt, wie ich das tue, macht
weiß ich
das
nicht. Also bei ihm bin ich
toll.
Mir auch nicht sicher, wie viel. Also er skriptet auch sehr viel. Aber es gibt auch viele, wo du sagst, ne, die haben irgendwie Head-Over-Kamera und erklären das dann. Das funktioniert für mich auch super. Aber wie gesagt, nur in Kombination mit der Anleitung.
Ja, ja, ganz genau. Nee, da bin ich mir nicht so sicher, weil ich finde, manchmal ist er ein Tickel zu ausführlich in dem, was er dann erklärt. Und dann fühlt man sich auch ein bisschen gelangweilt. Und da muss man genau das machen, was Stefan dann gesagt hat, nämlich einfach mal die Geschwindigkeit ein bisschen aufdrehen.
Aber ja, da bin ich kein Fan von. Ne? Ihr seid richtig TikTok-Generation. Ne? Alles muss schnell gehen und keine Zeit mehr nehmen.
Also ihr beiden lauft bei mir auch immer so auf 1,2.
Dankeschön, 1,3. Was ein Kompliment. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die uns auf 0,5 hören, damit sie länger von uns haben. Vielleicht. Schreibt uns eine Nachricht. Spaß beiseite. Gibt es bei euch so eine Seitenanzahl, ab dem ihr so einen richtigen Respekt vor Anleitungen habt? Wo ihr sagt, okay, wenn ein Brettspiel so und so viel Anleitung habt, da atmet ihr nochmal tief durch und sagt, okay, heute wird's anspruchsvoller? Weil ich finde, so einen Schwellenwert gibt es ja eigentlich schon. Wo ist der bei euch?
Also eine Seitenzahl nicht unbedingt, aber ich kann dir mal ein Beispiel nennen, Race for the Galaxy. Die Anleitung ist auf, also die hat gar nicht so viele Seiten, aber die ist auf Schriftgröße 8 oder so,
ja,
oder 7.
Ich erinnere mich. Oh, das hat mich auch sehr lange abgeschreckt, die Anleitung, ja.
Und das ist eher für mich abschreckend.
Okay, also eher bei dir ist es eher das Format und, ja, und die Optik. Wie sieht es bei dir aus, Stefan?
Ich kann dir da keine Seitenzahlen nennen, ne? Das hängt immer davon ab. Ich glaube, dass es mittlerweile kaum Cases gibt, wo ich nicht vorher das Video gucke. Und das hilft mir einfach unglaublich gut, einfach diesen Überblick zu bekommen. Ich habe jetzt natürlich hier Aeon Trespass Odyssey liegen, ne? Und da werden wir auch noch drüber sprechen. Das ist natürlich schon einfach unendlich viel. Ne? Das ist halt ein Buch, also ein Riesenbuch als Anleitung quasi.
Also wenn du das in die Hand nimmst, hätte ich jetzt schon Verständnis, dass du sagst, du hast Respekt davor.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich auch schon irgendwo davor. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Seiten das sind. Ne? Aber 50, 60, ich habe keine Ahnung.
Ich hätte gesagt, so ab 16 Seiten würde ich sagen, nehme ich mir schon sehr viel Zeit für eine Anleitung. Das wäre jetzt so der Schwellenwert. Ich würde sagen, so bis 15, ich sag mal, dann ziehst du noch 4, 5 Seiten mit Aufbau und so ab. Und so, wenn so alles über 16 Seitenanzahl, das sind ja meistens dann auch wirklich die oberen Kennerspiele, bis hin zu Expertenspiele, würde ich sagen, das ist bei mir dann Respekt. Es gibt ja auch komplexe Spiele, die wenig Anleitung haben. Das geht dann ja auch super, dann merkst du dann erst im Spiel, was dann an Komplexität kommt. Aber ich finde, so ab einer Masse von so 12 Textseiten nur für die Anleitung ohne Spielende und so, und Wertung finde ich schon anspruchsvoll.
Es kommt ja immer ein bisschen bei einem, also wenn wir jetzt nochmal in die Thematik Komplexität eines Spiels reingehen, dann glaube ich, gibt es da ja auch große Unterschiede. Und zwar zum Beispiel ein Burgen von Burgund, ja. Da hat auch, das hat wahrscheinlich auch schon mal der eine oder andere als Kennerspiel betitelt, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall nicht. Aber es ist eigentlich von diesem Core-Gameplay-Loop relativ simpel, ne? Du würfelst 2 Würfel und damit machst du irgendwas. Ja. So, beziehungsweise 3 dann. Und das ist die Komplexität kommt dann ja eher durch die Gebäude rein, ne? Dass du irgendwie verstehen musst, was kann ich damit machen und so weiter, wo gehe ich hin. Also, und da, wenn du da dann halt einfach ein vernünftiges Beiblatt zum Beispiel beiliegen hast, ne, dann nimmt das ja schon unglaublich viel aus den Fragen, die dann auch jemand haben kann, aus so einer Runde einfach raus. Dass du, also da sind wir nochmal bei einem anderen Thema, auch diese ganzen Zusatzsachen, die man sich, also bei Boardgame Geek gibt es ja auch immer die Files-Sektion, also die Dokumente-Sektion, wo es ja unglaublich viele gute Sheets gibt zum selber ausdrucken, und wenn man dann nicht die Mühe machen möchte, kann man die dann ja auch noch laminieren. Und das hilft, glaube ich, auch generell dem Spielfluss bei gerade komplexeren Spielen unglaublich.
Ein super Tipp. Die Spielerhilfen sind immens wichtig, gerade für diejenigen, die zuhören, weil nämlich nicht jedes Spiel so einen easy Game Loop hat wie Burg von Burgund. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel. In der Burg von Burgund weißt du am Anfang, okay, nimmst zwei Würfel, weiter geht's. Machst die Aktion, weiter geht's. Das ist so der Gameplay Loop. Aber es gibt ja auch Spiele, bei denen ist der Gameplay Loop ja schon alleine sehr kleinschrittig und viel. Und da machen viele Brettspiele das ja auch wirklich mittlerweile super, dass sie wirklich so eine Spielerhilfe dabei haben, die genau diesen Gameplay-Loop eben als Überblick macht und das auch so ein bisschen strukturiert, sowohl für den Erklärenden, ne, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt Schritt für Schritt so ein bisschen durch, als auch für diejenigen, die zuhören, einfach zu sagen, okay, wir sind jetzt bei Schritt 2, wir gehen da jetzt tiefer rein, danach wissen wir, okay, Schritt 3, so ein bisschen die Struktur reinbringen.
Ich finde es trotzdem überraschend, wie viele Spiele das nicht haben. Ne?
Ja,
also
leider.
Also gerade komplexe Spiele oft, wo ich denke, auch ein Algae-Ink, was wir gerade gespielt haben, da habe ich mir das dann selber gemacht, so quasi. Ne? Das ist mit den, also wirklich mit Photoshop und selber dann die Sachen da zusammengestellt. Das ist, finde ich, immer so eine der besten Sachen, die so ein Spiel mitliefern kann. So ein A4-Hilfesheet, wo die wichtigsten Sachen draufstehen, dass ich nicht immer nachschlagen muss.
Ja, der Spielablauf, der muss mindestens da irgendwie vorhanden sein. Das sehe ich ganz genauso. Ich habe jetzt gerade mal Iro gespielt. Ist ja jetzt nicht so ein komplexes Spiel.
Sale, ne? Das ist einfach so. Ja, ich habe die schon geschaut, Michael.
Und da war das super gemacht, weil das war auf dem Playerboard gleich mit drauf. Also nicht eine extra Karte oder irgendwas, was so dabei liegen muss, sondern richtig toll auf dem Ding selber erklärt, auf dem Spielerboard selber. Und ich finde, bei Civolution ist das auch unglaublich gut gelöst. Also wie unglaublich viel Text und Ablauf, Sachen, Phasenerklärung und so weiter sich auf dem Spielbrett selbst befinden, das ist wirklich richtig, richtig gut gemacht, finde ich. Ich weiß nicht, ob ihr das beide schon gespielt habt, aber ich habe das meiner Frau erklärt. Ich habe mir das im Würfel und Zucker in Hamburg erklären lassen von dem Mirko, dem Spielererklärer. Ich weiß gar nicht, ob er der einzige hauptberufliche Spielererklärer Deutschlands ist, aber auf jeden Fall macht er das sehr, sehr gut. Und er hat sogar tatsächlich mir auch erzählt, dass er an der Anleitung mit geholfen hat, also in einer sehr frühen Prototypphase. Mhm. Und man merkt das. Also da hat sich wirklich jemand richtig dolle Gedanken gemacht. Und ich finde aber, was immer sehr wichtig ist, also einer meiner liebsten Tipps beim Erklären von Spielen ist immer, ich nenne das von innen nach außen erklären. Das heißt, ich gehe nicht unbedingt so die Phasen nacheinander ab, sondern ich erkläre einmal so das Wichtigste im Spielablauf. Und das ist ja sehr, sehr häufig, ist das die Aktionsphase in einem Spiel. Mhm. Es gibt ja immer so eine Aktionsphase. Und da spielt die Musik. Und einmal kurz zu erklären, zum Beispiel bei Civolution wäre das: Pass mal auf, es gibt Millionen von Aktionen. Nimm einfach Würfel und du musst mal zwei miteinander kombinieren und daraus ergibt sich eine Aktion. So. Und wenn man das einmal so gleich am Anfang schon erklärt, oder so die wichtigsten Sachen bei Worker Placement hier, da platzierst du einen Arbeiter, musst eine Aktion machen. Welche Aktion erkläre ich noch? Komme ich noch zu? Aber das ist so, worum es hier geht. Wenn man das quasi dieses Innen erstmal erklärt und dann immer kleinteiliger wird, immer mehr Details reinbringt oder so beim Erklären, dann habe ich festgestellt, ist das eine gute Art, daran zu gehen.
Ja, ich glaube, du musst so also den Rahmen setzen, ne, für die Spieler. Ne? Wenn du jetzt beim Archenova sagst, guck mal hier, das sind deine 5 Aktionskarten, von denen wählst du immer eine aus, danach wird die da hingeschoben und so weiter. Und jetzt erkläre ich dir, was alle, nur noch die Details, und dann jetzt erkläre ich dir, was jede dieser 5 Aktionskarten machen. Das hilft, glaube ich, jedem sofort zu verstehen. Alles klar, gut, ich weiß, was er mir jetzt erzählen will. Passt. Mhm.
Es gibt so drei Sachen, die ich noch hervorheben möchte. Das eine ist, wir spielen ja sehr viele Spiele. Und wir haben ja auch manchmal Pause zwischen den Partien. Lange Zeit. Und da musst du dich wieder durch die Anleitung durcharbeiten. Ihr kennt das alle.
Ja, natürlich. Das stimmt.
Und was ich gut finde, ist, wenn Spiele so eine Schnellstarthilfe noch beifügen, wo nochmal auf der Rückseite der Anleitung nochmal alle Aktionen im Überblick sind. Bei meist musst du nicht die gesamte Anleitung dir nochmal aneignen, sondern einfach nur ein paar Punkte. Und da hilft so eine Kurzzusammenfassung echt gut. Mhm. Was mir auch noch eingefallen ist, ist zum Beispiel Inventions, fand ich ja ein super Expertenspiel von Vita Lacerda. Und da sind ja so, ich würde sagen, es erinnert sehr stark an so Speisekarten für jeden, so ein kleines Büchlein dabei. Und da ist quasi eine Anleitung nochmal oder eine Zusammenfassung der Aktionen, weil die eben so kompliziert sind. Wenn du das machst, machst du noch das und das und das und das. Und du musst aber eigentlich dich nur entscheiden, ich mache diese Aktion, dann habe ich die Spielerhilfe und kann daran mich nochmal langhangeln. Das hilft auch wirklich sehr bei den ersten Partien. Und es gibt noch die, wie heißt sie denn? Heißt die Gouche-Reihe? Ich weiß es nicht. Das ist so eine Reihe.
Iberian Gouche.
Iberian Gouche und Irish Gouche. Es gibt aber auch Ride the Rails und ich glaube, das letzte hieß auch nochmal anders. Weiß ich jetzt aber auch nicht genau. Und bei denen ist es so, dass die Anleitung auf eine DIN A4-Seite packen. Das finde ich total faszinierend. Also die haben eine vorne und eine hinten gedruckte Anleitungsseite und das ist manchmal so, dass du denkst, okay, krass, jetzt ist es mir doch vielleicht doch ein bisschen zu kurz, aber hast du das einmal gespielt, du wirst nur noch dir die Anleitung einmal kurz durchlesen müssen, das dauert 5 Minuten und du kannst das Spiel wieder erklären, weil es auch so schön strukturiert ist. Das sind so zwei Beispiele, die ich gerne nochmal anbringe, wenn es auch so um so Unique Selling Points in Anleitung vielleicht geht.
Ja,
was waren eure längsten Regelerklärungen? Könnt ihr euch daran erinnern? Oder eure längsten Beschäftigungen mit Regeln?
Nicht zu, Michael.
Boah, ich glaube, also Civolution kommt auf jeden Fall schon da nah ran. Ich glaube auch Great Western Trail Neuseeland, weil wir hatten zwar vorher Great Western Trail gespielt, aber konnten uns auch da überhaupt nicht mehr dran erinnern, genau wie du es beschrieben hast. Und das war dann auch schon eine Menge Stoff. Da haben wir, glaube ich, auch wirklich 2,5 Stunden Anleitung haben wir da durchgepaukt. Übrigens ist das einer der Hauptbeweggründe am Anfang gewesen, warum ich diese Regelvideos gemacht habe, weil ich selber auch so gut im Vergessen bin.
Und
ganz schnell immer die Regeln vergesse. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt mache ich Videos davon, dann kann ich mir die selber wieder angucken. Und ich glaube, bei Arche Nova habe ich inzwischen auch schon wieder so viel vergessen, weil ich es jetzt auch fast ein Jahr nicht gespielt habe. Da hilft mir das Video jetzt dann auf jeden Fall auch weiter. Nee, aber ja, ich glaube, Civolution ist auf jeden Fall, war auch extrem lange, ja.
Stefan, wie war es bei dir?
Voidfall war
oh, ja.
extremst lange. Das hat schon gedauert. Da waren auch gefühlt in einer Runde extremst viel Nachfragen, also mehr als sonst, weiß ich nicht. Aber dabei ist es, glaube ich, gar nicht so. Da gibt es
deutlich
kompliziertere Spiele, aber. Ja, auch ne, bei Voidfall auch die Ikonografie zu verstehen, ne, das ist ja wie eine neue Sprache lernen. Und ja, klar, wenn du das dann einmal verinnerlicht hast, dann ist das okay, aber das hat halt echt lange gedauert damals, die Erklärung. Ja.
Finde ich aber beim Erklären auch immer ganz wichtig, dass man die Ikonografie und die Symbole möglichst gut mitnimmt in der Erklärung. Ne?
Voll. Das ist auch, es hilft Spielen auch ungemein, wenn sie eine gute Ikonografie haben.
Ja.
Sowohl beim Zuhören als auch selber beim Erklären. Tatsächlich.
Wie macht ihr das im Intro?
Ja. Wobei ich ja immer noch, also genau, eine gute Ikonografie und als Negativbeispiel, wir hatten es schon genannt, finde ich bis heute immer noch Race for the Galaxy, so als wo ich
ja,
sage, dass
ja,
das ist überhaupt awesome. Nicht einleuchtend, was ihr da euch ausgedacht habt. Und als Positivbeispiel finde ich bis jetzt immer noch Terraforming Mars, die einfach auf die Karte auch draufgeschrieben haben, was die dumme Karte macht.
Das ist also total das super,
hast
ja.
Hast du automatisch gelernt, also wirklich mit
Seti macht's ja auch super.
Text
ja.
einfach draufschreiben, was ja. passiert, anstatt ja. dich in irgendeiner Ikonografie zu verlieren. Daher top.
Ja, also bei mir war es tatsächlich, muss man einfach sagen, es war Burn Cycle. Damals Chip Theory Game. Und das lag allerdings auch daran, dass ein eingebautes Tutorial am Ende kommt. Also du liest erstmal, ich weiß nicht wie viele Seiten Anleitung und dann spielst du quasi einen Tutorial so ein bisschen mit nach und dann wirst du so entlassen. Und es hat bei uns, glaube ich, 8 Stunden gedauert. Das war gigantisch. Das war, das haben wir auch völlig unterschätzt. Und man muss dazu sagen, so Tutorials in Regeln sind was Spezielles. Und da sind viele ja auch gegen. Das weiß ich auch. Ben hat das ja auch öfters mal erzählt, ne, dass das, also von Frosted Games, der Ben, dass das eben sehr gemischt aufgenommen wird, wenn man diese Tutorial-Systeme macht, wo man quasi
von anhand... Von wem? Von den Autoren oder von den Spielern?
Nee, von den Spielern. Ne? Dass sie sagen, boah, was soll ich jetzt mit so einem Tutorial? Ich will jetzt einfach losspielen, gib mir doch den Rest der Regeln. So.
Ja, ich das bin kommt da ja. Ja, also
auch zwiegespalten. Also zum Beispiel bei Iridia finde ich es eigentlich gut, wie sie es gemacht haben. Ich kann aber auch genauso verstehen, dass Leute sagen, nee, irgendwie, das war es jetzt nicht. So. Und das sind ja immer mal wieder so Sachen, wo das vorkommt. Ich finde immer, was total hilft bei diesen Tutorials, selbst wenn du später eine Nachfrage hast, du kannst anhand dieser Beispielspielzüge, die ja dann gemacht werden, die ich finde auch super essentiell sind, auch in Eurogames, dass du einfach noch ein paar Beispiele hinten dran hast, irgendwie ein Beispielspielzug, dann kannst du eben bei Nachfragen auch nochmal schauen, ne? Wie ist das denn jetzt eigentlich gemeint?
Jetzt, Tutorials finde ich super interessantes Thema und was ich ja immer interessant finde, wenn man mal kurz in die Videospielgeschichte zurückschaut. Und da bin ich aufgrund meines Jahrgangs gesegnet oder auch nicht oder leidiger Mensch, der aus einer Zeit kommt, wo Videospiele überhaupt gar keine Intros, Tutorials, was auch immer hatten. Ne? Also wo du wirklich einfach da reingeworfen wurdest und zwangsweise die Anleitung lesen musstest. Also ich erinnere mich noch an ein Falcon 5.0, hieß das, glaube ich, damals. Also so ein Flugsimulator. Ganz krass, wo du wirklich auch, also dass jede Brettspielanleitung heute ein Witz dagegen. Und das hat sich ja bei Videospielen über die Jahre relativ krass entwickelt. Und da, deshalb komme ich jetzt davon, um auf die Tutorials zu sprechen, da haben wir ja auch diesen Trend gesehen, dass es erst so ein Tutorial gab und dann fing das Spiel eventuell irgendwann an. Und mittlerweile ist ja fast der Status quo, dass das ja einhergeht. Also in der Regel hast du ja sehr überleitende Sachen oder du wirst ins Spiel geworfen und lernst es dann. Ne? Also du kriegst dann die Sachen beigebracht, aber seltener, also es passiert natürlich auch noch, dass es dann wirklich so ein abgetrennter Bereich ist und dann geht's los. Sondern sehr oft geht es dann in das Spiel schon über.
Ja.
Und da sind wir jetzt ja an dem Punkt, dass Brettspiele haben die Regeln als unglaublich große Barriere nach wie vor heute. Also die machen, das ist uns nicht bewusst, weil wir so stark im Hobby sind. Aber ich habe ja, das haben wir ja alle, so Nicht-Brettspiel-Geeks, Nerds im Bekanntenkreis, denen man mal auch ein Brettspiel schenkt. Und die warten dann teilweise oft, ne, bis ich dann komme und denen das erkläre oder so. Also diese Schwelle, die Anleitung zu lesen, die ist viel größer, als wir oft glauben. Und da denke ich, dass es Spiele, Brettspiele, genauso wie früher Videospiele, sehr gut darin beraten sind, einen vernünftigen, einfachen Einstieg ins Spiel zu fördern. Siehe zum Beispiel auch ein Pranken des Löwen. Welches sich, glaube ich, unglaublich viel für Gloomhaven getan hat, ne? Mit diesen Feldern auf, also du, und Pranken des Löwen würde ich sagen, par excellence, ne? Also
ich würde aber auch sagen, Pranken des Löwen war schon fast Legacy-like implementiert.
Wollte ich auch gerade sagen, da würde ich jetzt nicht von einem klassischen Tutorial reden. Ne?
Absolut. Und also Legacy hat das per se ja inhärent im System drin. Ne? Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel sowas wie My City oder My Island, wo du ja auch super easy den Einstieg findest und dann das dazu lernst. Ich würde aber generell sagen, dass Spiele extremst gut darin beraten sind, das viel mehr zu tun, um quasi den Leuten da den Einstieg ins Spiel zu geben.
Ja. Ich bin gerade am Überlegen, wo ich das noch hatte. Ich glaube, war das bei Twilight Inscription? Hieß das so? Ja, ich glaube ja. Das ist ein sehr komplexes keine Ahnung, irgendwas müsste man ankreuzen.
Ja, genau.
Das hat auch so ein Tutorial-System. Das hat mich allerdings eher genervt. Das fand ich nicht so gut.
Ja, genau. Und das ist nämlich, also ich habe das, und das, da hast du dann ja, glaube ich, jedes Blatt einzeln gespielt.
Genau.
Und dir war von Anfang an bewusst, ja, okay, ich spiele jetzt nicht wirklich das Spiel. Ja, und das ist halt, glaube ich, hier schwierig.
Genau, und das schon unter einem wahnsinnigen Zeitaufwand. Ne? Also das war vielleicht dann auch das, wo ich gesagt habe, das ist ja frustrierend, ich habe jetzt immer noch nicht das ganze Spiel gespielt, aber trotzdem schon etliche Stunden da reingesteckt.
Also bei Legacy-Spielen, glaube ich, ist das schon fast Pflicht mittlerweile. Ne? Also ich habe auch bei dem Aeon Trespass Odyssey hier, was ja echt ultra komplex ist, da haben die auch ein ganzes Heft für das Tutorial, wenn du so willst. Also wirklich den Einstieg, ne, Probekampf sozusagen, und dann machst du die ersten Sachen durch, die könntest du überspringen, aber du bist gut daran beraten, dies nicht zu tun.
Ja, und du hast ja auch häufig so, oder was ich auch gerne mag, ist auch nochmal so ein Simone ist da nicht so Fan von übrigens, aber so ein Errata-Heft beizufügen. Du hast so einen, ich sag mal, es muss dann aber auch so sein, dass du eine vollständige Anleitung hast und dann hast du nochmal ein Stichwort verzeichnet. Was ist denn eigentlich bei dem und den Sachen zum Beispiel? Gibt es
ja. Errata ist ja übrigens, glaube ich, so, ne, die Fehler, oder? Die,
ach so, wie heißt das denn?
Ne? FAQ meinst du, ne? So ein,
ja,
oder, aber es oder gibt so ein Anhang einfach, genau.
Ja, aber es gibt manchmal Keywords. Solche, ja, ich weiß nicht.
Glossar. Ne,
gibt Glossar, so, ein Glossar, ja. Das war der falsche Begriff, da hast du vollkommen
recht. Ja, also gerade bei sowas wie Too Many Bones, ne, ist es ja ultra wichtig, dass du dir die ganzen Keywords ausdruckst. Ne? Was machen die?
Ja, die sind ja schon ausgedruckt, zum Glück dabei, aber ja, was übrigens auch ein super, super Beispiel dafür ist, wie gut Spielerübersichten sein können. Diese Keyword-Übersicht bei Too Many Bones ist gigantisch. Na, also du hast jedes Keyword in einem Satz erklärt und hast du keine Rückfrage. Das ist total krass.
Aber ich finde, dass auch die Regeln oder die Regelerklärung oder die Anleitung, die dem Spiel beiliegen, häufig die Hürde höher setzen, als sie eigentlich sein müsste.
Ja, das ist
also richtig. Und erschreckenderweise auch manchmal bei so kleineren Spielen. Also wir haben jetzt eine ganze Menge von den Candy Games ausprobiert oder auch von NSV und uns echt manchmal gewundert, wie unfassbar kompliziert man so ein einfaches Spiel dann erklären kann. Da waren schon so ein paar echte Negativbeispiele dabei. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Brettspielbranche viel, viel größer sein könnte, wenn man diese Hürde der Regelerklärung einfach mal nicht so unterschätzt. Ich glaube, das wird einfach unterschätzt, wie sehr das die Leute da daran hindert, wirklich in dieses Hobby mehr einzusteigen oder doch öfter mal ein Brettspiel aus dem Regal zu holen, um es dann zu spielen. Also ich bin da voll bei Stefan zu sagen, ja, das ist die größte Hürde. Ansonsten wäre das alles dreimal so groß.
Also es ist total interessant, du sprichst das an. Gibt es für euch Endgegner, Verlage oder Autoren oder so, wo ihr sagt, okay, da habe ich wirklich sehr Respekt vor, das schiebe ich auch ein bisschen vor mich hin, vielleicht die Spiele zu spielen? Also ich habe definitiv ein Beispiel. Nicht. Wahrscheinlich, wenn ich sage, zumindest Stefan wird mir vielleicht beipflichten, wobei ich nicht sicher bin, wie viele du von dem Verlag gespielt hast, aber ich schätze GMT Games wirklich sehr für ihre historischen Spiele. Aber eine GMT-Anleitung, das ist schon, als würdest du studieren. Ne? Also das ist auch noch so aufgebaut mit 4.2.1.1, 4.2.1.2. So, ne? Also wirklich wie so eine Doktorarbeit. Es sieht auch so ein bisschen so aus, was ich
wie
cool
so ein gesetztes Text.
Ja, es ist aber auch cool. Hinten hast du auch wirklich nochmal Beispielzüge und so. Aber das ist richtig Arbeit, sich da einzufuchsen. Du weißt, hast du eine GMT, also ich meine das überhaupt nicht böse, aber mir fällt es sehr schwer, auch Simone zu überzeugen, jetzt nochmal die GMT-Anleitung zu lesen. Wir haben sehr viele ungespielte GMT-Titel noch im Regal stehen, wo ich weiß, die werden mir wahrscheinlich gefallen, aber die Regelhürde ist schon sehr hoch, leider.
Ja, das finde ich, das ärgert mich auch manchmal, dass es dann so angelegt ist wie so ein Gesetzesbuch. Das heißt, es wird viel mehr Wert beim Erstellen dieser Anleitung darauf gelegt, dass es vollständig ist, ja, dass wirklich alles mit erwähnt würde. Aber es kommen nicht genug Beispiele oder es ist einfach nicht sauber und gut strukturiert. Es ist halt einfach nur darauf geachtet worden, oh, bitte, bitte, lass uns keine der Anleitungen oder der Regeln vergessen oder vielleicht was falsch erklären. Und dann kommt da tatsächlich so ein Gesetzesbuch bei raus. Ne? Das mag ich.
Übrigens, das Gegenbeispiel dazu ist ja, ich habe fertig, Michael. Ne? Das war ja schon eine sehr lustige Anleitung mit sehr selbstironischen Referenzen. Also liest schon beim Erklären habe ich dann auch gerne mal zitiert, das Regelheft. Und ich finde, selbst beim Regelheft haben sie ja schon so klar gemacht, dass sie sich überhaupt gar nicht selbst ernst nehmen. Das fand ich total sympathisch irgendwie.
Ja, lustig, dass du das erzählst, weil ich habe das tatsächlich gerade erklären sollen und habe dann gesagt, nee, ich lese die Anleitung vor, weil die einfach so gut ist. Liest sich wie ein Comic.
Ist auf jeden Fall, ja. Es gibt so eine und solche, aber ich finde, wenn wir jetzt overall schauen, wie ist denn die Qualität von Regeln eigentlich im Jahr 2024 gewesen? Dann bin ich doch erschrocken, wie viele Anleitungen noch nicht on point waren. Und da gehe ich jetzt auch weit über den deutschen Tellerrand hinaus. Ne? Also wir spielen ja auch viel internationale Titel. Und wir haben, glaube ich, auch Verlage, die das in Deutschland auch sehr, sehr ernst nehmen und auch die Anleitung auch wirklich überarbeiten. Aber ich finde es trotzdem krass, dass wir im Jahr 2025 so, eigentlich sollte jeder Verlag wissen, ist die Anleitung scheiße, wird sich das Spiel schlechter verkaufen. Ist so irgendwie erstmal so das, was ich mir so vorstelle. Es ist wahrscheinlich
nicht
wahr.
Glaubst du, dass das wirklich so ist?
Nee, es ist wahrscheinlich nicht wahr, weil die Leute ja nicht wissen, wie schlecht die Anleitung ist. Aber
also minimal schlechter, nicht, aber wahrscheinlich nicht merkbar.
Ja, also ich denke so, eigentlich, das sollte schon eine Priorität sein. Ne? Das Spiel sollte natürlich gut sein, aber du musst doch das Spiel auch gut rüberbringen können. Und ich finde, wir haben eine sehr, sehr große Differenz an Qualität aktuell noch auf dem Markt. Eine viel zu große. Ich denke da auch gerade an Bantam West, was mir Thomas damals gezeigt hat und wo genau das passiert ist, was du erzählt hast. Thomas hatte sich die Regeln durchgelesen, er hatte sich viel damit beschäftigt und wir saßen hier und haben andauernd in die Regeln gucken müssen. Und er wusste auch nicht, wo was steht, weil die Anleitung auch noch beschissen strukturiert war. Ja. Und das darf nicht passieren. Das darf vor allen Dingen nicht passieren bei Spielen, die auch Herzensprojekte sind, weil du machst damit Leuten den Spielspaß kaputt. Und wenn du möchtest, dass dein Herzensprojekt gut gefällt, dann musst du in die Regeln investieren. Und dann musst du auch mehrere Leute mal fragen, ey, hör mal, ich habe hier ein neues Spiel. Würdest du mir einfach helfen, einfach mal die Regeln durchlesen und mir sagen, was du gut und was du schlecht fandest daran? Das kann doch nicht so schwer sein, Leute, wirklich.
Wobei ich ja sagen würde, ich weiß nicht, ob Bantam West das erfüllt, aber bei irgendwelchen kleinen Kickstartern, ne, wo wirklich dann vielleicht
ein kleines
Team dahinter steht, würde ich sagen, yo, okay, das ist auch schon ein eigener Skill, der da gefragt ist.
Herzensprojekt ist, wenn du da 10 Jahre dran entwickelst, Stefan, dann darf es doch nicht an diesen Regeln scheitern. Ich nehme auch Aridia da als Beispiel. Aridia ist von einem Typ designed, ja. Und der macht das jetzt seit längerer Zeit und der bringt trotzdem den Spiel raus mit einer geilen Anleitung.
Natürlich, es geht ja auch anders.
Es gibt auch Kickstarter, die eine bessere Anleitung haben als die Spiele, die bei großen Verlagen rauskommen.
Genau, und da wollte ich jetzt sagen, aber trotzdem bei dem kleinen Projekt, da finde ich, kann man das eher verzeihen. Es ist natürlich trotzdem schade. Aber was ich dann ja eher schlimmer finde, ist, wenn der große Verlag die schlechte Anleitung liefert.
Ja, ja, ist auf jeden Fall unsympathischer.
Weil der große Verlag nicht. Oder was auch immer. Also zum Beispiel, wir fanden zum Beispiel die Daitoshi-Anleitung nicht so ideal. Devir war das jetzt. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fehler war. Fallen jetzt wenige andere Anleitungen da ein. Aber generell. Die
vergisst man ja auch schnell wieder.
Ja, die negativen Sachen bleiben da eher im Gedächtnis. Aber generell hatte ich das Gefühl, dass trotzdem gerade deutsche Verlage oft gute Anleitungen produzieren.
Also ich glaube, im Schnitt sind wir ganz gut, ja.
Das denke ich auch.
Aber das liegt wahrscheinlich auch dran, dass die Anleitungen ja schon meistens ja vorher da waren, es lokalisiert wird und dann nochmal geschaut wird, wie können wir es vielleicht besser machen. Weil ich finde, wir haben in Deutschland schon Verlage, die sich das auch zum Vorbild nehmen, zu sagen, wir wollen das gut machen.
Ja, die auch stolz drauf sind, ne? Also, ich meine jetzt zum Beispiel Frosted Games
hat da volle Handhabe.
Dass sie da schon viel drum geben, möglichst gut das zu machen und auch im besten Fall sogar auch noch zu verbessern.
Ja, weil Ben hat es zumindest früher auch schon gesagt, dass es so ist, dass er dann auch Spiele nicht macht, wenn er das nicht darf. Wenn die sagen, nee, die Anleitung bleibt 100% so, wie es ist, dann möchte er das auch nicht verlegen. Und das finde ich einen super Anspruch. Ne? Ja. Auch wenn er natürlich immer wieder Kritik erntet, aber ich finde, Frosted muss man da schon auch herausstellen als jemand, der auch viel Arbeit in die Anleitung investiert, ne? Und ja, klar, wenn du deine künstlerische Freiheit dann so ein bisschen auch auslebst und sagst, ich möchte das aber so machen, dann wirst du vielleicht auch Leuten mit vor den Kopf stoßen, aber es ist dann immerhin dein Produkt.
Aber manchmal glaube ich, auch gerade bei Kickstartern ist es dann so, dass dieses viele Herzblut, das in dem Spiel drinsteckt, auch hinderlich sein kann, um eine gute Anleitung zu entwerfen. Weil man dann wirklich genau sagt, so, nein, das muss jetzt, die Anleitung muss exakt so sein, weil das ist ja mein Spiel, ich habe es ja so erfunden. Und nur so begreifen das die Leute. Und dann vielleicht jemand mit zu viel Herzblut auch wirklich zu wenig auf Leute hört, die da halt wahnsinnig viel Erfahrung drin haben. Ne? Und ich glaube, das manchmal kränkelt das dann auch daran. Und vielleicht auch einfach, manchmal auch einfach an der Größe, ne? Oder dass man den Aufwand scheut, dann nochmal richtig mit einem, also im Grunde bei einem Buch, was musst du da alles machen mit Lektorat und was weiß ich. Und diesen Aufwand, den scheuen halt dann auch viele und denken sich, nein, Quatsch, ich kann gut Brettspiele erklären. Und die Anleitung, das passt schon so.
Aber ich möchte auch nochmal sagen, also ich würde sagen, wir haben trotzdem überwiegend gute Anleitungen im Moment auf dem Markt.
Finde ich auch.
Wir waren jetzt ein bisschen negativ. Ich möchte auch nochmal ein Positivbeispiel nennen, der Kickstarter Mycelia. Ich habe ja auch schon drüber gesprochen, ich mag es ganz gerne. Ist zum Beispiel ein Erstlingswerk von einem ganz frischen Verlag. Also es war auch wieder so ein Ding, da hat sich einfach jemand ein Brettspiel ausgedacht und es über Kickstarter vertrieben. Der hat keine große Manpower dahinter gehabt. Und die Anleitung ist fantastisch. Also ich finde die richtig gut. Und ich glaube, dass das auch viel mit Priorität zu tun hat. Ich glaube, dass sich Leute auch definitiv bewusst machen müssen, dass das wichtig ist. Und dann kann das auch eine gute Anleitung werden. Ne? Und ich glaube, wir haben insgesamt schon, ich würde sagen, 80-20 vielleicht in der Qualität. Und dann hast du vielleicht noch ein paar Prozent, die irgendwie dazwischen sind. Aber wir haben schon viele gute Anleitungen, das darf man auch nicht sagen.
Das finde ich auch. Also auch gerade bei den komplexeren Spielen ist das ja auch nun mal nicht so einfach. Und ich weiß nicht, das Unbewusste zum Beispiel haben wir jetzt gespielt, da fand ich die Anleitung völlig okay. Und auch Anachrony hat mir ganz gut gefallen, die Anleitung.
Also, auch von der Anleitung ganz gut.
Ja, das war,
ich weiß nicht, was, das generell macht bei den Mindclash-Spielen. Wenn ihr Regelfragen habt, dann gibt es ein Tool, das sollte jeder kennen. Dazu muss man natürlich der englischen Sprache ein bisschen mächtig sein, das ist klar, aber zumindest meistens, es gibt natürlich auch da deutsche Unterforen, aber sonst auf BoardGameGeek gucken, in den Forum-Beitrag bei dem jeweiligen Spiel und häufig sind ja auch dann, gerade bei so Kickstartern, sind ja auch die Autoren dann da ganz fleißig und beantworten sogar deine Fragen, die du da stellst und ich finde das super schön, dass man daran sehen kann, wie geil die Community ist. Weil da Leute engagiert sind, Leute eine Frage haben und relativ schnell eine Antwort bekommen und selbst wenn die Spiele gerade erst rausgekommen sind und es irgendwelche Unklarheiten gibt, man einfach mal schnell reinguckt und ich sag mal, ich würde sagen, in 90% der Fälle mittlerweile finde ich die Antwort da auch, selbst wenn das Spiel recht frisch ist.
Ja, und wenn man sich die Mühe machen möchte und gerade bei Legacy-Spielen oder bei Kampagnen-Spielen kommen manchmal, finde ich, komplexere Fragen auf, kann man dort auch immer relativ gut Fragen stellen. Manchmal
ja, genau. Auch der Erste, die werden ja auch schnell beantwortet. Ja. Genau.
Ich habe allerdings noch ein zweites Tool, was ich empfehlen kann.
Aha. Ist das das, was du zum ersten Mal ausprobiert hast, als wir SETI gespielt haben?
Ja,
weil
genau.
Das und musst du das definitiv auch erwähnen, ja.
Genau. Also wir haben ja, und das ist an sich ja nochmal ein Thema, was bei dem Thema Regel erklären in der Zukunft noch eine wesentlich größere Rolle spielen wird, und zwar KI generell. Wir hatten damals Notebook LLM ausprobiert von Google, wo du Dokumente hochladen konntest. Das hat aber semi-gut funktioniert. Ja, also es hat überhaupt nicht...
Nee, es hat eigentlich, man muss sagen, es hat nicht funktioniert. Es hat unsere Frage nicht beantwortet.
Genau, aber jetzt ist es ja so, dass das ja doch ein recht schnelllebiges Business ist. Und ich würde jetzt mittlerweile ist es ja so, dass ChatGPT relativ stark auch in der Websuche ist. Also ich selber nutze es mittlerweile fast ausschließlich, anstatt Google auch. Und es ist extrem stark mittlerweile in Regelfragen beantworten. Ich muss dazu sagen, ich bin selber so ein bezahlter User. Also weiß nicht, ob da die freie Version schwächer ist eventuell. Wenn dem so sein sollte, wäre meine Vermutung, dass auch das relativ zeitnah nachziehen wird. Und da gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit, dass du so Projekte erstellen kannst und dann die Dokumente hochladen kannst. Das ist gar nicht immer notwendig. Bei wieder Aeon Trespass Odyssey habe ich das mal gemacht. Dann habe ich mir so alle Sachen rausgesucht, auch so Erratas und FAQs und das dann alles da hochgeladen. Und das ist schon extremst hilfreich, wenn du das daneben stehen hast bei so komplexen Spielen, ne? Dass du dann wirklich schnell mal eben eine Frage stellen kannst. Und dazu kommt jetzt ja noch, dass momentan ist das wahrscheinlich noch nicht praktikabel, aber da wird die Zeit ja, wenn wir dieses Jahr wahrscheinlich sehen, dass du den KI-Assistenten demnächst daneben in deinem Handy hast und jederzeit fragen kannst. Und also es geht ja heute schon, ne? Kannst ja super gut auch reden mit ChatGPT, aber dass er so instant zur Verfügung steht. Und ich würde auch so weit gehen, nochmal kleine Detour. Wir haben ja Firmen wie Cosmos, die ja eigene Apps entwickeln zur Spieleerklärung, auch eigentlich sehr nice. Ich glaube, dass es das in der Zukunft nicht mehr braucht, sondern dass du KI haben wirst, die unseren Spielererklärer-Job eventuell dann noch deutlich besser können. Nicht alles sofort, aber das ist nur eine Frage der Zeit.
Also ich habe das gerade mal on the fly ausprobiert, mir die Anleitung von SETI gedownloadet als PDF und in ChatGPT eingefügt und gefragt, ob ich auch Regelfragen stellen kann und habe das dann mal ausprobiert und es hat schon mal hervorragend funktioniert. Also das werde ich, glaube ich, mal in Zukunft einfach mal ausprobieren und euch mal auf dem Laufenden halten. Gerade bei so komplexen Anleitungen, wo man sonst stundenlang irgendwie nachschlagen müsste. Aber ich hatte jetzt einfach mal gefragt, wann kann ich Sonden zu Monden entsenden? Und er hat mir direkt die Bedingungen aufgezählt. Es war und obwohl ich die englische Anleitung eingepflegt habe. Also auch vielleicht für Leute, die irgendwie das Spiel dann nur auf Englisch haben, vielleicht dann auch eine Hilfe. Verlasst euch da nicht hundertprozentig drauf. Fragt dann auch ruhig, auf welcher Seite es vielleicht steht, um es dann selber nochmal zu überprüfen. Aber ich denke auch, dass das Potenzial hat, in den nächsten 1-2 Jahren dahingehend uns deutlich nochmal den Weg zu erleichtern. Ne? Wobei es natürlich nie es ersetzen wird, dass wir uns vor die Regeln aneignen. Ne? Aber vielleicht bei so Regelfragen ist es vielleicht ja ganz entspannt.
Also ich gehe da sehr altmodisch vor. Ich nutze ein Tool, das nennt sich WhatsApp. Und ich habe eine sehr, sehr große Gruppe, in der ich Mitglied bin. Und wenn ich da eine Regelfrage reinstelle, dann dauert es wirklich, also keine 2 Minuten und ich habe die Antwort. Das ist der Wahnsinn. Das ist Schwarmintelligenz, ja, nennt sich das. Und
Michael, ich stimme dir voll und ganz zu. Aber da geht es dann um Spiele, die die anderen schon kennen.
Ja, absolut.
Jetzt nehmen wir mal Stefan und mich, haben SETI auf der Messe gekauft und sitzen da an dem Freitag während der Messe da und wollen SETI spielen. Die anderen sind gerade alle bei der Messe und wir versuchen da eine Antwort zu kriegen. Ich glaube, in dem Fall hätte es sogar geklappt, weil ich Leute kenne, die für Heidelberg Games bei der Messe gestanden haben und das Spiel erklärt haben. Das wäre kein Problem gewesen. Auch da hätte Schwarmintelligenz funktioniert. Aber nehmen wir jetzt Spiele, die vielleicht nicht so bekannt sind, von denen zum Beispiel noch keiner gehört hat. Wenn ich dir jetzt sage, hör mal, ich habe eine Frage zu Aye. Ich weiß nicht mehr, wie man das Spiel ausspricht. Dann wirst du sagen, hä, was? Dann wird die Schwarmintelligenz sagen, hä, was? Und ne, das funktioniert ja, eben absolut bei Spielen, die, glaube ich, etabliert sind, die schon vielleicht was länger da sind oder die gerade heiß diskutiert werden. Das wird aber bei den Sachen, die du importiert hast aus den USA oder so, wahrscheinlich nicht so gut funktionieren.
Also ich möchte jetzt keine KI-Folge hier draus machen, aber in der Tat glaube ich auch, dass es sich bald erübrigt hat mit den Regelvideos, die ich da mache und dem Aufwand, den ich da reinstecke. Das wird es so in Zukunft, glaube ich, nicht mehr brauchen. Und in Zukunft werden sich die Leute vielleicht nur noch über Gespielt-Folgen freuen und sich darüber freuen, dass wir denen erzählen, welche Spiele wir gut fanden und welche nicht. Aber Regeln erklären brauchen wir, glaube ich, weder per Podcast, also, ja, obwohl wäre auch mal ein interessantes
Wobei, Projekt, ne? In dem Moment, wo ich das gerade gesagt habe, könnte ich mir vorstellen, also dass diese Videos natürlich nach wie vor trotzdem noch eine Relevanz haben aufgrund des Visuellen.
Ja.
Und auch klar kommt das irgendwann KI und so weiter, aber da würde ich sagen, da haben wir noch ein, zwei
Jahre. Würde ich mir auch keine Sorgen machen. Nee.
Aber
also ich teste ja auch schon mal so ein bisschen in Richtung Copilot. Da kann man sich ja auch so Sachen super umschreiben oder zusammenfassen lassen und sowas. Das ist ja irre. Also wenn ich jetzt eine Teams-Konferenz gehabt habe mit Microsoft Teams oder so und dann die Zusammenfassung, die ich da bekomme, irre. Also wirklich der Wahnsinn. Und das sind Leute, die auch alle nicht besonders gut Englisch sprechen, mit denen ich dann meistens diese Teams-Konferenzen habe, so mit französischem Akzent und so. Aber was da an Zusammenfassung kommt, ist irre. Das ist wirklich Wahnsinn.
Ist das so
Wahnsinn.
Ein Plugin dann für Teams oder was?
Nee, das ist der Microsoft Copilot und ich glaube, das ist in der Business-Version dann wahrscheinlich mit drin. Ne? Ich will jetzt auch nicht zu technisch werden, aber ich glaube, da tut sich noch eine Menge und ich glaube, dass mir das zumindest auch als Hilfsmittel jetzt schon bei den nächsten Videos dienen kann, wenn ich da irgendwelche Skripte erstelle oder so. Vielleicht habe ich da ein bisschen eine Zeitersparnis. Ich habe es noch nicht so tief probiert, aber ich glaube, das könnte schon was sein, ja, definitiv.
Ja. Also es gibt auf jeden Fall weiterhin Entwicklung in dem Bereich, das kann man schon sagen. Und ansonsten, wie gesagt, der klassische Weg ist, glaube ich, wirklich der einfachste, wenn man einfach erstmal bei BGG guckt.
Mhm. Übrigens nochmal da auch auf die sich mal die Entwicklung in der Videospielindustrie zu überlegen, wo ja wirklich die Anleitung essentiell war in den Early Days. Heute ist ja, also mal abgesehen davon, dass es ja oft digital alles runterlässt, heute ist ja gar keine Anleitung mehr dabei. Also wenn du jetzt ein Nintendo Switch Spiel, haben wir jetzt nur wegen den Kindern öfters hier, ne? Also da kaufst du
natürlich
nur Laden kaufst, da ist keine Anleitung, ja, natürlich. Also
willst du niemals anfassen, ja.
Aber da ist ja überhaupt gar keine Anleitung mehr dabei, weil das Spiel eben keine Anleitung mehr braucht. Ne? Aber das,
ja, damals waren Tutorials ja auch nicht so gang und gäbe, ne? Damals hatte man die Handbücher, die man dazu bestellen konnte. Ja. Das ist ja auch dann komplett weg.
Ja, aber ich glaube,
es gibt ja auch so Apps, die einen helfen sollen beim Lernen. Wie habt ihr das bisher wahrgenommen? Weil ich muss sagen, dass mich das bisher massivst enttäuscht hat. Also es gibt, glaube ich, von Deist oder so heißt eine App, die so ein paar Spiele gemacht hat. Ich fand die extrem bescheiden für mich. Also irgendwie gefühlt habe ich das Gefühl, ich lese trotzdem irgendwie gerade die Anleitung. Die visualisiert mir auch viel zu wenig. Und dann gibt es aber auch Spiele wie zum Beispiel Die kleinen Alchemisten, die das sehr, sehr kompakt macht und in kurzen Sätzen nochmal sagt, was eigentlich jetzt gerade neu dazugekommen ist. Und da gibt es so eine und solche Regeln, ne? Aber ich würde sagen, da ist noch Potenzial nach oben.
Und super Beispiel, das hatte ich mir auch notiert, Die kleinen Alchemisten, finde ich, ist eigentlich ein perfektes Beispiel für eigentlich ja ein Nicht-Legacy-Spiel, was dich langsam einfach heranführt, ne? Wo du wirklich sagst,
hier... Man könnte auch sagen Green Legacy.
Oder Green Legacy, ne? Aber also ich könnte mir gut vorstellen, sowas in der Zukunft öfters zu sehen, dass du sagst, spiel mal eine Partie.
Glaube ich auch,
Das hast du ja auch schon mittlerweile, ne, bei vielen Spielen. Manchmal unnütz, so wie bei Revive, aber dann denke ich auch, sehen wir öfters. Dice, die App, habe ich nie benutzt.
Benutzt ihr BGA, um euch auch mal Regeln beizubringen? Also das, oder seid ihr da? Ja.
Nee, klar. Also ich muss auch sagen, ich komme auch mit BGA gar nicht klar. Ich werde damit überhaupt nicht warm. Das liegt in allererster Linie auch einfach daran, dass es auf dem Computer flach ist und ich da überhaupt gar nicht dieses Pack an, diese Übersicht habe, wie wenn ich es auf dem Tisch aufgebaut habe. Das ist so mein großes Problem. Deshalb werde ich damit nicht warm. Ich tue mich auch mit vielen Apps dann schwer. Ich finde, es gibt sehr gute Brettspielumsetzungen. Da wäre jetzt nochmal eine eigene Folge, aber zum Beispiel auch Through the Ages. Die App hat ein wunderbares Tutorial oder auch Root. Das sind beides Spiele, wo ich sage, damit kann man das Spiel am besten lernen sogar. Und auch, ich glaube, Terraforming Mars, da bin ich mir aber nicht sicher, ob ich das Tutorial damals gespielt habe. Aber es hilft natürlich dir, das Spiel kennenzulernen. Nur das Problem ist, wenn du es nachher am Tisch spielst, hast du halt eine ganz andere Verwaltung, die da auf dich zukommt. Und deshalb finde ich das auch gefährlich, tatsächlich.
Ich habe das mal mit einem Fest für Odin probiert, mir das per BGA beizubringen, aber das ist auch erbärmlich gescheitert. Das hat nicht gut funktioniert und es ist auch zu viel Lesen dann wieder. Also dann ist es, das fühlt sich dann schon fast wieder an, wirklich wie eine Anleitung zu lesen.
Und das, ja, also wenn es dann zu viel Text ist, also eigentlich theoretisch müsstest du wirklich jetzt nicht, also wie eine Art Video haben, wo das Spiel animiert ist und dir während ist dir was erklärt, in die einzelnen Bereiche zoomt oder sagt, hier stell mal das um oder so. Also irgendwie, es muss integriert sein in dieses aufgebaute Spiel. Und das habe ich bisher noch nicht erlebt. Vielleicht wäre das ein Start-up. Wenn ihr ein Start-up gründen wollt, nehmt gern meine Idee. Hier habt ihr kostenlos. Punkt. Hauptsache, ich kann nachher dann eine tolle App nutzen. Ich keine Zeit.
Ach, wenn die Branche nicht so klein wäre, dann...
Ja, ich glaube, daran liegt es dann auch.
Ja. Ich finde BGA übrigens zwischendurch ganz interessant, auch um Spiele zu lernen. Also das hilft einfach mal gerade für diesen Case, wenn du jetzt irgendwie zum Spieletreffen fährst und da irgendwas vorstellen willst. Also das hilft nochmal, die Regeln zu verfestigen.
Ich habe Terraforming Mars auf BGA ganz viel gespielt, die Solo-Variante. Also ich finde das auch, die Solo-Varianten von den Spielen dann mal auf BGA zu spielen, finde ich eigentlich auch immer ganz spannend.
Ja. Simon hat natürlich recht, ne? Also da wird ja halt dieser Verwaltungsaufwand abgenommen und das kann natürlich, je nach Spiel ist das dann ja auch gar nicht so unentscheidend. Und wenn du der Erklärer bist, ist ja die Erwartung, dass du das ja auch übernimmst. Aber ich muss ja übrigens generell noch mal eins loswerden. Ich bin ja trotzdem immer sehr glücklich. Es ist ja doch nach wie vor sehr selten der Fall, aber selber nicht der Erklärende sein zu müssen, freue ich mich immer über die Spiele, wenn das so ist, weil es ist ja doch oft so, dass wir das dann irgendwie erklären. Und dann bist du ja auch bei so einem Spiel, also mir fällt es dann schon immer, ich mache das gerne, offensichtlich, aber es ist schon anders, das Spiel zu genießen, wenn du gucken musst, okay, alle haben nerven dich die ganze Zeit mit Fragen im positiven Sinne, ne? Und du kannst dich nicht auf dein eigenes Spiel konzentrieren, schaust, dass alle sich einigermaßen an die Regeln halten. Das ist schon immer ein bisschen Aufwand.
Ich mache das super gern. Also ich erkläre gerne und ich beantworte auch super gern die Fragen. Wahrscheinlich bin ich auch so ein Klugscheißer-Typ irgendwie und auch irgendwie
wenn verkappter Spaß
Lehrer.
Macht,
das mir macht das total Spaß. Ja. Und,
ich denke immer bei der Regelerklärung schon, eigentlich würde ich jetzt gern losspielen. Warum kann ich nicht das Wissen direkt in die Köpfe transferieren innerhalb von einer Minute und dann lass uns doch einfach loslegen. Ich genieße das auch und das ist ja leider bei Brettspiel-Treffs nicht immer so, dass man also häufig wollen die anderen Leute ja auch dann wieder was Neues spielen und so. Aber ich genieße das auch einfach mal jetzt am Wochenende, wenn dann alle kommen und keiner muss Battlestar Galactica erklärt bekommen, sondern man spielt einfach los. Ich finde das auch so geil. Also man muss auch einfach manchmal Spiele spielen, die man in der Gruppe schon mal gespielt hat, finde ich. Das ist auch irgendwie wichtig. Weil sonst lohnt sich dieser Zeitaufwand manchmal auch einfach nicht. So. Wenn du dann, weiß ich nicht, dir dafür jetzt 2 Stunden die Regeln angeeignet hast, einmal spielst und danach nie wieder, wäre schade. Ich habe dann noch die Möglichkeit, es zu Hause dann vielleicht auf den Tisch zu bringen, aber es gibt ja Leute, die wirklich nur zu Spieletreffs kommen. Vielleicht auch wirklich die Anregungen, ein Spiel dann doch ein paar Mal häufiger nochmal zu spielen, um dann eben beim nächsten Mal sich die Regelerklärung einfach zu sparen und dann noch einen Absacker da hinten dran zu hängen, den man dann im besten Fall auch nicht erklären muss.
Das ist auch nochmal eine Folge für sich. Muss es immer.
Muss es immer der neue sein. Ja, also wenn man unseren Podcast hört, dann wird man, glaube ich, dazu animiert. Ich glaube, wir animieren uns auch gegenseitig dazu. Das Andromeda's Edge steht immer noch ungespielt in meinem Regal, aber ja.
Ich hätte noch ein anderes Thema, da würde mich eure Meinung auch mal interessieren. Und zwar gibt es ja Spiele, die unnötig Fachbegriffe verwenden. Also die nennen dann Dinge zum Beispiel nicht einfach Siegpunkte, sondern da heißen sie dann Glückseligkeitsstufen.
Vorher sind es Perücken.
Oder es ist nicht das Geld, sondern irgend so ein komplizierter Währungsname oder sowas. Ja. Und manchmal nervt mich das. Manchmal finde ich es auch sehr, sehr lustig. Ich glaube, beim Unbewussten, da musste man nicht die Miepel zurücknehmen, sondern die Gedanken sammeln. Ich meine, das passt dann natürlich thematisch total gut. gut zu so einem Spiel. Und dann würde ich das beim Erklären auch auf jeden Fall so sagen. Ihr müsst jetzt eure Gedanken sammeln. Fühlen sich auch alle, glaube ich, auch thematisch gut abgeholt. Aber es gibt einfach Spiele, bei denen ist das so übertrieben künstlich. Und dann lasse ich das beim Erklären auch gerne weg und sage dann einfach, nee, das ist Geld oder das sind Siegpunkte und nicht Glückseligkeitsstufen oder sonst irgendwelcher Quatsch. Na, also, wie handhabt ihr das?
Geld ist immer Geld, genau. Ne?
Ja.
Also das ist so viel.
Ich glaube, ich habe auch noch nie die Währung genannt. Ne?
Ja,
es gibt ja so viele verschiedene Währungen, die in Brettspielen vorkommen. Das ist ja wirklich krass. Also nur wenn ich auch wirklich... ich kann mich nicht an ein Spiel erinnern, wo ich darauf jetzt besonders viel Wert gelegt habe, ob es jetzt Dollar, Yen oder sonst irgendwas gewesen ist.
Ja, immer Geld. Ja. Geld oder Gold.
Eine Münze, sage ich meistens. Ja. Ich sage nicht
Geld. Ja, oder so.
Ich sage, gib mir mal eine Münze rüber. Oder ich kriege jetzt 3 Münzen. Das ist so das, was ich sage meist.
Ich sage Münzen. Siegpunkte hast du natürlich recht. Ne? Also es sind
Siegpunkte sind Siegpunkte. Wobei ich das bei Lisboa stylisch fand, dass man einfach sagt, so, ich kriege jetzt 3 Perücken. Das, ich weiß nicht, das hatte dann auch irgendwas. Ich finde, das kommt aber auch immer darauf an, wie sperrig ist ein Begriff. Also ob ich jetzt meine Gedanken sammle und ich sag mal, wenn ich das Spiel schon ein paar Mal gespielt habe, dann glaube ich, würde ich das sogar so benutzen. Aber ich glaube, zum Erklären, das ist der Punkt. Ich glaube, zum Erklären würde ich eher sagen, wir nehmen uns jetzt unsere Miepe zurück. Im Spiel wird das Gedankensammeln genannt, hat vielleicht den Hintergrund, wie auch immer. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man, und das vielleicht auch nochmal so ein abschließender Tipp von mir, bei Regelerklärungen weiß, wer sitzt am Tisch. Ist das jemand, der spielt viel? Ist das jemand, der spielt wenig? Und welche Mechanismen sind vielleicht schon bekannt? Was hat man in der Gruppe vielleicht schon mal gespielt? Habe ich vielleicht schon mal Terraforming Mars gespielt? Dann kann ich Seti zum Beispiel vielleicht auch ein bisschen anders erklären und kann sagen, so, das funktioniert hier mit den Karten so, dass jede einzigartig ist, ähnlich wie bei Terraforming Mars. Ich finde das immer super hilfreich, als jemand, der ein Spiel erklärt bekommt, zu wissen, das sind Mechaniken, die sich auch in anderen Spielen wiederfinden, ne? Oder das ist, du holst jetzt alle Worker zurück, wie in jedem anderen Worker-Placement-Spiel auch. Dann weißt du, okay, da gibt's keinen besonderen Kniff, da kenne ich mich aus. Quasi so eine Bekanntheit zu schaffen. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, weil du damit die Leute auch wieder an den Tisch zurückholst und sagst, okay, eigentlich ist das gar nicht so schwer, wir kriegen das hier alles hin. Ne, um auch zu sagen, okay, wir haben jetzt zwar schon eine halbe Stunde Regelerklärung gehabt, aber das kennt ihr ja jetzt schon, das muss ich ja jetzt auch euch groß nicht mehr erklären, das ist ja schon bekannt.
Aber ich finde, das Paradebeispiel ist da immer, erkläre jemandem, der noch nie ein Stichspiel gespielt hat, wie ein Stichspiel funktioniert. Also das ist unglaublich schwer. Ne? Ja,
das Gleiche ist mit Deckbuilding im Übrigen.
Oh, ne?
Ich habe das schon mal als Beispiel genannt. Wir hatten das beim Spiel der Treff einmal und wollten Klonk-Katakomben spielen und da kannte eine Person nicht das Deckbuilding. Und das ist verdammt schwer. So, wenn aber jemand, oder wenn man Deckbuilding kennt, ist Klonk-Katakomben jetzt nur noch halb so schwer, weil du sagst, okay, du hast hier ein Deckbuilding, 5 Karten ziehen, 5 Karten und, ne, und wenn es fertig ist, mischte und da kannst du neue Karten kaufen. Zack. Hast schon 50% des Spiels erklärt, im Gegensatz zu der Person, die erstmal Deckbuilding lernen muss.
Ne? Wobei, bei Deckbuilding, finde ich, kannst du es immer noch während des Spiels einigermaßen erklären. Ne? Die Leute verstehen da nie, das kommt auf den Ablagestapel.
Ja, genau,
in der Regel,
das ist das,
ne?
Problem. Das,
aber das ist dann okay, das lernen sie dann halt, während sie spielen, so nach dem Motto. Ne? Zieh 5 Karten, die spielst du aus, das ist relativ schnell erklärt. Aber ich muss Michael recht geben, ich habe das einmal machen müssen. Ich habe Menschen einem Stichspiel mit Bedienen und sowas erklären müssen. Ne? Also was... Der
aber finde ich das so schwer.
Also,
ja, das ist schwer.
Also Moment, ich habe es am eigenen Leib erlebt, das war dann internationale Runde bei uns auf der Arbeit. Rebel Princess habe ich versucht zu erklären.
Ah.
Und das haben die nicht verstanden. Ne? Also mit
ja,
dem,
aber Rebel Princess ist auch problematisch, da ändert sich ja die Regel auch noch jede Runde.
Aber so weit waren wir gar nicht. Ne? Also das war schon überhaupt im Moment, also was ist Trumpf? Ne? Also eine Trumpffarbe zu erklären, bedienen zu erklären. Das ist, wenn du das nicht von Kind auf gelernt hast, fand ich das eine der schwersten Sachen zu erklären.
Ja, das hatte ich mal mit Die Crew. Da war jemand dabei, der kannte keine Stichspiele. Ja, super. Und das war auch nur eine Person. Und dann musst du da wirklich, du fängst da wirklich bei Adam und Eva an. Das ist ganz schwierig. Also das ohnehin, wenn du so heterogene Gruppen hast, ne? Die wirklich ganz andere Spiele teilweise spielen. Die einen kennen nur Familienspiele und die anderen spielen aber schon Kennerspiele. Also es ist immer auch super schwierig, das so hinzukriegen, dass sich keiner langweilt oder so. Habe ich Gott sei Dank nicht allzu oft erlebt, aber doch schon das ein oder andere Mal.
Ja, ich glaube, den größten Fehler, den man ja Also ich hoffe, ihr habt den auch schon mal gemacht. Ist ja nicht viel Spielern, ein zu komplexes Spiel beizubringen. Das ist mir nicht oft passiert, weil man lernt dann ja auch seinen Fehler. Denkt, oh Gott, was, ja, okay, das war...
Manchmal unterschätzt man es ja auch selber, ne?
Ja, naja.
Ja, naja, das stimmt. Das ist auch... Was mich auch schon mal geärgert hat, war, ich habe irgendwie ein Spiel erklärt und alle guckten mich dann an und sagten, keiner traute sich so richtig eine Frage zu stellen und dann... spielen wir da alle zusammen? Kam dann so als Frage und fiel mir ein, ja, okay. Habe ich vergessen zu erwähnen. Ja, ja, das ist ein kooperatives Spiel, aber das ist auch so ein absoluter Anfängerfehler. Aber passiert einem schon mal, ne? Wenn man sehr oft Spiele erklärt. Klar. Und also am Anfang wirklich, das ist, glaube ich, Regel Nummer 1 ganz oben. Sag bitte, um was für eine Art von Spiel es sich handelt. Ist es ein kooperatives oder ein kompetitives Spiel? Mhm.
Ja, interessant, ne? Also man merkt, es ist ein Thema, was man immer wieder, glaube ich, ganz gut merkt.
Oh, ich hätte noch eine Frage, die mir noch auf der Seele brennt.
Komm, hau noch eine raus.
Habt ihr schon mal aufgehört mit einem Spiel, weil ihr euch nicht durch die Anleitung kämpfen konntet?
Nee, ich glaube nicht.
Nee.
Also das Ding ist, das kratzt mein Ego ja dann auch so an. Weil ich dann denke, okay, die Anleitung ist jetzt richtig beschissen, aber ich will es jetzt, also ich kann es ja nicht umsonst jetzt gekauft haben. Also ich will es jetzt zumindest einmal spielen und sagen können, es ist scheiße so. Also ich glaube, das Spiel hat dann schon so verhauen, dass ich auch nicht danach sagen werde, okay, ist ein mega Spiel. Aber es gab Spiele, wo ich gedacht habe nach den ersten Partien, boah, auch krass. Ich nenne da auch gerne als Beispiel nochmal Seven Seas City of Five Sails, das ein wunderbares LCG ist, was ich immer noch, ne, es befindet sich in meiner Top 10, aber ich kann niemandem empfehlen, das jetzt sich selber anzueignen, sondern eher sich erklären zu lassen oder halt wirklich richtig zu investieren, ne? Weil ich glaube, bei LCGs ist es sowieso total krass, da einzusteigen, weil, wie gesagt, jedes einzelne Ding, wie du eben schon gesagt hast, mit Münzen geht ja noch, aber wenn jede Aktion jetzt plötzlich nochmal einen eigenen Fachbegriff hat, dann musst du am besten es dir auch wirklich mit jemandem dich zusammentun, um es dann gemeinsam entweder zu lernen oder erklärt zu bekommen. Hm. Ja, aber da habe ich mich auch durchgekämpft und ich bin auch absolut froh deswegen. Ne? Also da können Einleitungen so schlecht sein, wie sie wollen. Wenn nachher ein gutes Spiel dabei ist, dann wird es ja trotzdem bleiben. Ne?
Ja, manchmal fühlt es sich auch wirklich die Arbeit an. Also bei uns war es so, dass wir Age of Rome, da haben wir uns ziemlich durchgequält. Ein wunderschönes Spiel, was die Komponenten angeht, wirklich super hübsch. Und wir haben an dem Tag, an dem wir die Regeln angefangen haben, haben wir das nicht mehr beendet. Wir haben keine Partie mehr gespielt. Wir haben dann gesagt, es hat uns so frustriert, diese Anleitung zu lesen, weil wir sie als so schlecht empfunden haben. Und wir haben dann irgendwie einen Tag noch abgewartet. Am nächsten Tag haben wir gesagt, komm, wir müssen es nochmal probieren. Das sieht so hübsch aus. Das muss was taugen. Lass es uns ausprobieren. Und dann haben wir uns da irgendwie doch noch durchgequält. Aber es war wirklich eine echte Quälerei.
Ich glaube, man wird auch einfach besser mit der Zeit, auch mit schlechten Anleitungen umzugehen. Ich erinnere mich an mein allererstes Expertenspiel. Ich weiß nicht, warum ich mir das geholt habe. Es war Clans of Caledonia auf Englisch. Das war in der Zeit, wo wir noch keine Brettspiele gespielt haben, außer im Urlaub Port Royal und Piratenkapern. So, das war unser Portfolio 2018. Wir kamen aus dem Urlaub zurück und ich dachte so, ja, irgendwie will ich ein Spiel mit einem dynamischen Markt. Und dann irgendwie mich so ein bisschen eingelesen und dachte so, okay, Clans of Caledonia, zack, bestellt. Und wir haben das Spiel, wir haben die Anleitung gelesen, wir haben nichts verstanden. Wir haben uns ein Video angeguckt, wir haben immer noch nichts verstanden. Wir haben nochmal die Anleitung durchgelesen und dann haben wir es verstanden. Aber das lag auch daran, dass wir in diesen komplexen Bereichen überhaupt noch nie vorgedrungen waren. Und je häufiger du auch so komplexe Spiele spielst oder schlechte Anleitungen liest, desto einfacher wird es, damit umzugehen. Und es gibt natürlich lückenhafte Anleitungen, die sind nochmal ein anderes Problem, glaube ich, wenn Anleitungen Fragen nicht beantworten. Aber wenn es um schlechte Anleitungen geht, da brauchst du einfach viel Geduld.
Hm. Absolut. Was ich auch immer spannend finde, ist dieser Moment, wenn man mit der Anleitung eigentlich durch ist. So. Und man atmet dann auf und sagt, okay, so, wir haben's, wir sind fertig. Dann klappt man das Ding zu und dann fragt man sich, was machen wir denn jetzt eigentlich?
Bei jedem Lacerda.
Genau.
Das ist leider so.
Das ist, also ihr kennt das wahrscheinlich auch. Und das ist, da würde ich mir sehr oft auch nochmal eine Zusammenfassung am Ende wünschen. Also so irgendwas ganz Kurzes, Kleines, so, dass einem vielleicht
auf der Rückseite machen es ja, ein paar Spiele, ne? Einfach so eine Turn-Sequence, ja.
Genau.
Finde ich auch gut.
Das meistens sind das dann genau die Spiele, wo dann eben halt auch diese Kurzanleitung oder dieser Phasenüberblick oder sowas fehlt. Ja. Genau.
Ja, wobei Lacerdas, ich glaube, da ist es immer meist dabei, aber da ist es halt so, okay, ich habe jetzt alle Regeln verstanden, aber ich habe das Spiel halt nicht geblickt. Mhm. Ja, das ist ja auch nochmal der Unterschied. Und ich glaube, das ist ja nochmal zusätzlich frustrierend, wenn du die Regeln noch mal weniger verstanden hast und das Spiel noch weniger blickst. Aber es gibt ja auch Spiele, da hast du die Regeln verstanden und du weißt aber trotzdem nicht, was du machen sollst. Und das ist aber eigentlich trotzdem, gehört es zum Spiel dazu. Und ich finde es eigentlich auch ganz cool, dass du es dann erstmal irgendwie herausfinden musst. Und dann läuft die erste Partie erstmal scheiße, ja. Aber dann ist das so.
Ja. Eine gute Idee fand ich auch bei, ich meine, das war bei Ein Fest für Odin. Da gab es zwei Spalten, eine etwas breitere und eine etwas schmälere. Und die Breite war dann eben halt für das erste Erlernen des Spiels. Und das schmale Ding konnte man halt super schnell durchlesen, um einfach schnell wieder in das Spiel reinzukommen.
Ich glaube, dass es generell bei Uwe Rosenberg öfters der Fall war.
Ja, genau.
Fjord, glaube, hatte ich das, meine ich, auch noch letztens in Erinnerung.
Ja, genau.
Es gibt, glaube ich, genug Ideen, es den Leuten einfacher zu machen.
Absolut.
Ne? Das ist schon so.
Vielleicht sollten wir da so einen ISO-Standard mal entwerfen oder so. Und vielleicht ist das die Marktlücke.
Auch da seid ihr ein Startup. Gönnt euch die Idee.
Viel Erfolg damit.
Ja, genau. Ja, schön, dass du da warst, Michael.
Business-Ideen hier im Brettspiel-Podcast.
Ja.
Es hat mir wie immer riesen Spaß gemacht.
Ich fand, das war auch eine sehr bereichernde Folge. Du warst ein sehr bereichernder Gast heute.
Vielen Dank.
Wir gehen alle komplett unterschiedlich an Regeln ran und versuchen am Ende trotzdem das Gleiche draus zu machen. Das finde ich auch so super spannend, ne? Dass jeder da irgendwie eine andere Herangehensweise hat und im Optimalfall ist nachher das Produkt, das bei denjenigen, der die Regeln erklärt bekommt, trotzdem gleich oder ähnlich, ne?
Ja.
Und trotzdem hat jeder so seine Note. Was ich auch gerne mache, ist dann auch so eine Nachfrage mal zu stellen, wie in der Schule so. Hast du, was passiert? So, das habe ich einmal etabliert.
Das ist wirklich cool. Ja.
Das habe ich einmal etabliert und das finden die meisten gar nicht mal so angenehm. Aber ich finde das immer ganz gut, um zu checken, ob die Regeln angekommen sind.
Mhm.
Weil ich manchmal, gerade wenn du eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde eine Regelerklärung machst und man so den Eindruck hat, sind denn jetzt alle überhaupt noch auf einem Stand? Du dann wirklich sagen kannst, und Stefan, was passiert denn, wenn das und das ist? Erklär uns das doch mal. Oder manchmal mache ich es auch andersrum und mache nicht diesen Druck, weil ich finde, es kann ja auch Druck auslösen oder ich habe nicht aufgefasst, ups, wie in der Schule, ne? Wobei wir spielen ja auch beim Spieletreff häufiger mit Lehrern, da macht das dann noch mehr Spaß. Grüße gehen raus, André. Aber ich finde, dass auch schön, wenn man einfach sagt, ist so ein bisschen lockerer gestaltet und sagt, das und das sind die Aktionen. Was kannst du dir denn vorstellen, Stefan? Was könntest du mit deinem Worker jetzt machen? So. Oder was könntest du dir vorstellen, was dieses Feld macht? Also, dass man so ein bisschen diejenigen, die noch am Tisch sitzen, auch so ein bisschen aktiv mit einbindet. Da muss man aber die Leute auch für kennen, weil ich glaube, sonst wird es sehr schnell sehr unangenehm. Aber wenn man, ich sag mal, in einer Gruppe ist, die sich häufiger trifft und wo man weiß, das ist okay, mache ich das dann doch ab und zu gerne mal. Dass man auch, ich finde das auch manchmal wichtig, auch die Regelerklärung schon zu so einem schönen Erlebnis zu machen oder zu einem irgendwas, was einen auch da schon so ein bisschen verbindet. Nicht, dass es so super trocken ist.
Mhm. Ja, das mache ich mit meiner Frau tatsächlich auch öfter mal. Es gibt so Anleitungen, in denen ein Satz immer und immer wieder wiederholt wird. Immer in jeder Phase oder in jedem, keine Ahnung, es gibt so Aktionen und dann kommt am Ende immer das Gleiche, so du darfst nicht von A nach B ziehen oder so.
Mhm.
Und dann spreche ich halt den Satz und sage es dann zu meiner Frau, na, was darfst du dann nicht? Und dann sagt sie halt,
ja, genau,
von A nach B ziehen. So, dann hat man auch Spaß dabei, das ist klasse.
Man darf sich auch ein bisschen ärgern. Ne? Also,
absolut.
Also ich wüsste zum Beispiel, beim Stefan dürfte ich das machen. Ne? Also beim Stefan, da dürfte ich ihn auch gern ein bisschen an der Nase rumführen, andersrum auch. Und das gehört dann auch so ein bisschen dazu. Aber da sollte man wirklich, ne, also Vorsicht, jetzt nicht zum nächsten Spieltreff gehen und das einfach mal auspacken. Da sollte man wirklich die Leute schon kennen.
Ich dachte ja, dass du uns schon hier aus der Tür rausgeleitest, aber wenn wir noch bei lustigen Anekdoten sind, dann kann ich ja sagen, trotzdem vielleicht noch ein paar nervige Sachen, was, wenn man ein Spiel erklärt und es ist jemand dabei, der es auch schon gespielt hat und einen darin unterstützt, in Anführungsstrichen, die ganze Zeit dann noch so dazwischen quatscht und dann helfen möchte. Das finde ich aber immer eher anstrengend dann.
Ja, finde ich auch und ich bin trotzdem leider manchmal diese Person.
Es
ist leider so. Ich kann mich sehr schlecht zurückhalten und was meine Freundin unfassbar nervig findet, ist, ich will jetzt auch nicht sagen, ich mache das nur mit Absicht, ne? Also das rutscht mir auch manchmal raus, aber wenn sie so einen Satz vorliest und ich dann sage, ach, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt und sie aber noch gar nicht gelesen hat, das findet sie ganz schlimm. Und der absolute Kracher war tatsächlich an meinem meinen 29. Geburtstag. Damals habe ich mir Churchill ausgesucht zum Lernen. Ich glaube, ich habe es schon mehrfach hier angesprochen. Und wir haben uns vorher alle Videos angeguckt. Simone hatte die Regeln gelernt und mein bester Freund, Nichtspieler, kam zu Churchill. Und es war, wir hatten vehement mehr Spaß bei der Regelerklärung als beim Spiel. Aber meine Freundin nicht. Ja, wirklich. Also es tut mir auch wirklich im Nachhinein ein bisschen leid. Also es war immerhin mein Geburtstag. Aber wir haben es uns auch schon lustig gemacht. Ein bisschen. Wir haben deshalb die Regelerklärung auch wirklich auf locker 3-4 Stunden gestreckt, statt eine wahrscheinlich. Aber es hat trotzdem irgendwie ein bisschen Spaß gemacht. Manchmal bleibt sowas halt auch im Kopf, ne?
Ich habe noch einen Tipp, der hat mir auch bei Schulungen immer geholfen. Was wichtig ist beim Erklären oder auch bei einer Theatervorstellung oder bei, wenn ich eine Schulung gebe oder sowas, ist immer der Einstieg und das Ende. Also wenn ihr quasi eine Erklärung macht von einem Spiel und ihr kommt gleich von Anfang an nicht gut rein, das weiß ich nicht, dann nimmt euer Publikum euch schon nicht mehr ernst. Wenn ihr aber am Anfang richtig gut seid, vielleicht noch einen kleinen Witz erzählt, irgendwas Lustiges oder so und das auch nochmal zum Ende, dann war alles super. Und wenn
eigentlich
dann das Spiel
schon
nicht funktioniert,
Einleitungssatz
dann
sich vorher zu überlegen, so ein bisschen.
Ja, vielleicht sowas, ja, in der Art. Aber normalerweise ist immer, der Anfang muss gut sein, das Ende muss gut sein, der Mittelteil, der darf dann ruhig mal schwächer sein, scheißegal. Ja.
Apropos Ende.
Finde ich ein guter Tipp, ja.
Ja.
Michael, was ist dein Nudelgericht der Woche?
Es ist immer das Gleiche. Ich stehe doch auf Gnocchis.
Ja, aber ich meine ein Nudelgericht. Wir haben ja jetzt dir sogar die Möglichkeit gelassen, nach unserem ersten Jahr haben wir uns jetzt dazu entschlossen, zu Nudelgerichten überzugehen.
Ah,
also du musst jetzt keine Pastasorte mehr nennen, weil ich glaube, da kommen wir wirklich langsam an unsere Grenzen. Aber was ist da, wenn du sagst, heute Pasta, was gibt's dazu? Wenn du es dir aussuchen dürftest.
Spaghetti Bolognese. Ich weiß nicht.
Wir hatten es zwar schon, aber ich glaube, es ist okay.
Ausnahmsweise.
Der Gast entscheidet. Und Bolognese ist tatsächlich natürlich fantastisch.
Prima.
Schön, dass du dabei warst, Michael.
In diesem Sinne, Michael, vielen, vielen Dank. Mal wieder eine Themenfolge von uns. Und Simon.
Danke an euch. Macht so
für
weiter.
Uns hinaus.
Ja, wir hören uns in der nächsten Folge, wenn es mit Tränen weitergeht. Und bis dahin, kommt gut durch die Woche. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Ciao.